Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kommilitonen, liebe Kommilitonen, ich darf Sie herzlich begrüßen zur zweitletzten Vorlesung in diesem Sommersemester 2005. Am 7. Was haben wir heute? 6. Juli 2005. Vorletzte Vorlesung. Nächstes Mal gibt es dann bewegt Bilder mit etwas anforderungsreicher medialer, technischer Vermittlung hier. Hoffentlich klappt das. Sie sehen, ein bisschen Licht zum Schreiben ist vor allem in der Ecke oder in der hinteren Hälfte möglich im Moment. Der Raum ist, wiewohl vertraglich zugesichert, perfekt, bezugsbereit, 31.12. letzten Jahres, immer noch nicht imstande, hier die Dinge zu leisten, für die er eigentlich gebaut worden ist, eben technische Projektionsmöglichkeiten. Aber dank der freundlichen Hilfe von Herrn Menneken kommen wir hier eigentlich immer sehr gut klar, was auch zeigt, dass die Menschen, die etwas einrichten, immer noch intelligenter sind als die intelligente Technik, die man so intelligent macht, bis sie dann nicht mehr funktioniert. Aber das ist ein anderes Thema, durchaus ein designtheoretisches Thema, was ein bisschen unseren Stoff streift im Moment, weil wir ja über Architektur und Städtebau reden und ich dieses auch fortsetzen möchte im Zusammenhang mit den Brechungen, Setzungen, Expansionen. Wir haben Le Corbusier behandelt als eine Leitfigur, eine Inkorporation ganz spezifischer Auffassungen, so radikal und exponiert und expliziert wie keine andere Position der Architektur im 20. Jahrhundert. Das darf man ohne Einschränkung sagen, egal was man kritisch dazu anmerkt, ist es eine großartig ausformulierte Position, die exemplarisch mit unserem Thema zu tun hat, nämlich die Brechungen mit Traditionen und die Setzung eines vollkommen neuen Anspruchs in Bezug auf Gestaltungsmöglichkeiten der Architektur. Das wird heute nochmal fortgesetzt. Ich mache eine kleine Überleitung als Zusammenfassung. Fortgesetzt und dann konterkariert, ergänzt und konterkariert mit einem Verweis auf ein Buch aus den 1980er Jahren, Collage City, wo wir ja auch schon gerade begonnen haben, ein paar Bemerkungen dazu zu machen, und dann mit einem drastisch anderen Modell, das Überleiter zur Postmoderne, die ja auch schon Vergangenheit ist, Postmoderne bezogen auf Architektur und Konzeption der Lebensgestaltung, eine vollkommen andere Haltung, die Ihnen deutlich werden wird. Das sind Zusammenhänge, die auch wieder eine breitere Erörterung durchaus vertragen würden, eine sehr viel ausführlichere, die wir hier nicht leisten können. Aber für uns war ja wichtig zu sehen, dass Le Corbusier einen Anspruch entwickelt, der zwar geprägt ist vom Expressionismus, vom Kulturkampf, von der Krise des 19. Jahrhunderts, ganz ähnlich wie der Konstruktivismus. Wir hatten zuletzt ja vorher das Bauhaus betrachtet, durchaus bestrebt, bestimmte Konsequenzen zu ziehen aus der kulturellen Krise, der Industrieproduktion, des Industriezeitalters, aber zu ganz anderen Konklusionen kommt als alle anderen Lösungen zuvor, die hier zwischen Architektur und Städtebau sich abspielen. Das war quasi ein Leitmotiv, das Verhältnis von Architektur und Städtebau. Zum Beispiel Ludwig Mies van der Rohe, den Corbusier immer hoch geschätzt hat, und den auch dann Robert Venturi, ein postmoderner Architekt, sehr hoch geschätzt hat, hat keinerlei Städtebau betrieben. Eine ganz seltsame Geschichte, wenn man sich fragt, was ist eigentlich Städtebau? Dann merkt man, und ich hatte gesagt, es entsteht eben erst Ende 19. Jahrhundert auch als eine wissenschaftliche Disziplin an den Hochschulen. Vorher war es ganz klar, Architektur beschäftigt sich mit allen Fragen der gebauten Umwelt, inklusive der Infrastrukturen. So war es noch in der Renaissance. Leonardo da Vinci, Michelangelo haben Befestigungsanlagen entworfen, Leonardo da Vinci Infrastruktur, Entwässerungs-, Kanalisationssysteme etc. Nicht nur Villenbauten, Repräsentationsbauten, Kirchen entworfen und so weiter. Also ein Architekt war dafür zuständig. Wenn Sie noch früher, ein wenig früher denken an Filippo Brunelleschi, der als ausgebildeter Goldschmied die Domkuppel in Florenz konstruiert mit einem vollkommen neuen Verfahren, ein Entwurfsmeister, der zugleich als Werkmeister auf dem Bau die Arbeiten kontrolliert, dann sehen Sie in Personalunion, der Architekt ist auch Ingenieur, Technologe, Werkmeister, Baustellenleiter und so weiter. Diese Berufe werden sich später differenzieren. Und etwas Interessantes ist, dass auf der Seite der anonymen Gestaltungsintelligenz sehr viele technologische Innovationen geschehen, zum Beispiel im Brückenbau seit dem 18. Jahrhundert. Und selten genug weiß man die Namen dieser Menschen. Das ist so etwas wie technischer Fortschritt an den polytechnischen Universitäten, die im 17. Jahrhundert eingerichtet werden. In England und in Frankreich gibt es neue Berufe, die außerhalb der Künste platziert sind und die deshalb auch nicht mit diesem Künstlernamen verbunden sind, die aber ganz wesentlich sind für den Fortschritt in Bau- und Fertigungstechnologien. Das gilt auch für die Statik, für die Konstruktion, zum Beispiel der Widerlager an Brücken und so weiter, für die Entwicklung neuer Baumaterialien bis hin zu neuen Betongemischen, dann aber Stahlbau, Glasbau, erst im 19. Jahrhundert, Stahl früher, aber nicht in der schönen Architektur, nicht in der akademischen Disziplin der Architektur. Wenn Sie in der Architekturtheorie zurückgehen, und darauf bezieht sich jeder Architekt, das ist etwas ganz Erstaunliches, nämlich Vitruv, erstes Jahrhundert nach Christus, die 10 Bücher über Architektur von Vitruv, erstes Jahrhundert, dort haben sie alle diese Themen formuliert, der es der Architektur geht. Und Vitruv nimmt auch Beispiele, die eben Architektur wie Städtebau betreffen. Befestigungsanlagen, die ganze Theorie des Dekorums, der Abbildung von Maßverhältnissen auf die Befestigungsanlagen einer Stadt und so weiter. Also das ist der klassische Kanon. Dort wird die Architektur durchaus technologisch verstanden, aber auch als eine der Schönheit verpflichtete Domäne und natürlich wird sie zu Recht als Mutter der Künste, als Synthese der Künste beschrieben. Etwa so wie Gropius sie erneuern wollte, als Bauplatz in der Gesellschaft. Freie Kunst integriert in der Architektur. Aufhebung des Gegensatzes von freier und angewandter Kunst. Das war in der Architekturtheorie immer schon so. Über 2000 Jahre ist das ein kanonischer Korpus und die Architektur ist die Synthese oder auch die Mutter der Künste. Übrigens die erste Domäne, die als eine Art wissenschaftliche im Revolutionsprozess der Emanzipation der Künste vom Handwerk zu den freien Künsten der Neuzeit geadelt wurde, als eine Quasi-Wissenschaft, weil der Architekt einen Plan hat und im Plan seine Ideen formuliert und dieses Formulieren der Ideen so etwas ist wie das Schöpferische schlechthin. Also deshalb ist der planende Architekt als erster von den Künsten als ein Wissenschaftler gewertet worden. Eine ganz wichtige Angelegenheit. Noch bis zur Renaissance gibt es eine unverbrüchliche Einheit, auch später noch im Barock, wenn Sie an den gelernten Bildhauer Gian Lorenzo Bernini denken, der war Stadtbaumeister von Rom, faktisch, also nicht von Amtes wegen, das gab es nicht, aber faktisch, eine Zeit lang war er der Stadtumgestalter Roms, der die Direktiven der Päpste umsetzte, bis wirklich zur Veränderung des Stadtgrundrisses dieser Stadt. Und das hieß eben nicht nur Bauen von Häusern, sondern Gestalten von Plätzen, die ganzen Brunnenanlagen, die mythologische Inszenierung dieser Brunnenanlagen, die neuen großen Achsen, die gelegt wurden zu Beginn des 17. Jahrhunderts, bis hin dann zur Fassung des Platzes des Petersdoms, bis heute massenmedial wirksam, ja, ist typischerweise eine barocke Lösung von Bernini. Ein solcher gelernter Bildhauer arbeitete als Architekt, selbstverständlich als Stadtbaumeister. Das ist dann im Zuge der Mechanisierung und des Fortschritts der angewandten Wissenschaften hat sich das ausdifferenziert. Zum Beispiel meines Wissens hat für die Erfindung, Entwicklung und Durchsetzung der Eisenbahn im 19. Jahrhundert kein einziger Künstler irgendetwas beigesteuert. Das war reine technologische Ingenieurintelligenz. Und daran sieht man, dass eben Infrastruktursysteme aufgebaut worden sind, die überhaupt nichts mit den Künsten zu tun hatten. Und das ist das Problem. Im 19. Jahrhundert ergibt sich eine Massenentwicklung von neuen Technologien. Gleichzeitig ist der Fortschritt sehr restringiert. Es gibt durch den Kapitalismus eine erzwungene Massenarmut. Es gibt soziale Verelendung größten Ausmaßes. Ich erinnere nur an die Romane von Charles Dickens oder wenn Sie immer noch dieses wirklich großartige Reportagebuch von Friedrich Engels lesen wollen aus den 1840er Jahren zur Lage der arbeitenden Klasse in England. Das ist so Sozialreportage vom wirklich Besten, was man sich vorstellen kann. Oder das Gesundheitsproblem. Lesen Sie Heinrich Heine, Französische Zustände, 1832, Choleraepidemie in Paris. Choleraepidemie in Paris, 1830. Im Eisenbahn- und Fotografiezeitalter. Ja, entwickelte technische Medien. Dann sehen Sie, es gibt eine Divergenz. Es gibt eine unglaubliche Divergenz zwischen dem realen potenziellen Fortschritt in der Technologie und den gesellschaftlichen Bedingungen. Und damit wird auch die Divergenz von Architektur und Städtebau zu einem ernsthaften Thema. Und gegen Ende des 19. Jahrhunderts und Beginn des 20. Jahrhunderts, und die Namen kennen Sie mittlerweile, es sind die, die hier behandelt worden sind, sehen Sie eine Generation von Architekten und Gestaltern, die sagen, wir müssen jetzt diese Schritte vollziehen in eine moderne Welt, in der eben die Anwendung der Fortschrittsmöglichkeiten auch so bewusst gehandhabt wird, wie das eigentlich möglich ist. Und deshalb müssen die alten gesellschaftlichen Verhältnisse überwunden werden. In letzterem gibt es verschiedene Strategien. Es gibt diese fatale Strategie der Verherrlichung des Krieges bei den Futuristen, aber auch bei den Expressionisten, die Erlösungssehnsucht, der Untergang der Zivilisation durch den Krieg, die Wiedergeburt der Kultur, eine fatale Konzeption. Es gibt die utopische Konzeption der Konstruktivisten, die Avantgarde der Kunst, welche die Gesellschaft ästhetisch transformiert, befreit, die Kunst im Leben freisetzt. Und es gibt den Typus Le Corbusier, der sagt, organisierter moderner Städtebau anstelle der Revolution. Das heißt, Lösung der Probleme durch Architektur- und Städtebaukonzeptionen, wenn Sie so wollen, durch Sozialtechnologie, durch erweiterten Maschinenbau, könnte man auch sagen. Es ist ja kein Zufall, dass Corbusier den Ausdruck der Wohnmaschine akzentuiert hat. Also, diese Dinge bilden den Hintergrund, wo ich dann auch die Biografie in dem Falle mal von Le Corbusier geschildert habe. Beginnt als Uhrenziseleur, geht an die Kunsthochschule oder Kunstgewerbeschule, baut schon als junger Mann Häuser, Villen, reist viel, untersucht auch die Gestaltungsausbildung der damaligen Zeit, landet dann im Atelier von Peter Behrens mit Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe, reist dann nochmals durch Nordafrika und so weiter, lässt sich in Paris nieder und entwickelt dann seine Typen, die seriellen Vorfabrikate des Hauses und beginnt zu schreiben und zu formulieren, bis dann einzelne Villenbauten, sehr viele Stadtkonzeptionen, die allesamt nicht realisiert worden sind, mit Ausnahme von Chandigarh in Asien als eine Hauptstadt, die mehr oder weniger schlecht funktioniert, auf jeden Fall dort ein Exotikum eben darstellt, die Unité d'habitation als eine späte Realisierung. Und es bleibt von Corbusier, wenn man sich das betrachtet, ein erstaunlich kohärentes Gesamtwerk. Er gründet nach dem Ersten Weltkrieg diese Zeitschrift Esprit Nouveau, der neue Geist. Das ist eines der ästhetisch wichtigsten Manifeste der 1920er Jahre. Und er publiziert sehr viele Bücher, die alle originell geschrieben, originell bebildert sind, wirklich thetisch aufgezogen, eigentliche Kampfschriften, reduktiv, sehr mutig, reduktiv bis zu pointierten Falschheit, könnte man sagen, aus meiner Sicht. Er malt hochkarätig und er macht auch die Typografie für seine Bücher und so weiter. Sein Gesamtwerk als Publizist ist außerordentlich beeindruckend. Er ist organisatorischer Stratege, er ist doktrinär und so weiter. Das heißt, wenn Sie das Charakteristikum von Moderne wollen, eignet sich Corbusier eigentlich noch sehr viel mehr als alle anderen Architekten im Umfeld von Bauhaus, nämlich setzen, wie hier im Plan Voisin noch einmal, eine Modellaufsicht des Entwurfs von 1922 bis 1925 in Paris unter der Patronage eines Industriellen ausgestellt, eignet sich der nochmal sehr gut. Man will die Gegenwart als absolute setzen. Moderne begründet sich durch sich selbst, das heißt durch einen organisatorischen Plan, durch eine Philosophie, die ganz spezifische Koordinaten hat. und man will nicht auf die Geschichte zurückgehen, man entnimmt nichts von der Geschichte, sondern die Geschichte, die wird entstehen aus dem hier Angelegten der Gegenwart. Das heißt, die Moderne ist die Tradition, die sich durch sich selber für die Zukunft schafft. Das ist ein ganz radikaler Ansatz. Corbusier ist ein Weltbaumeister, er ist natürlich ein Metaphysiker, er ist insofern kein Ironiker. Wir werden sehen, dass die Kunst der Ironie ein wesentliches Anliegen der Postmoderne sein wird. Ironie als Spiel mit Inszenierungen. In der Moderne ist es wirklich so, dass sich keineswegs ein platter Funktionalismus herausstellt. Das wäre das Falscheste. Also die Frage, ist die Moderne gekennzeichnet durch Funktionalismus? In gewisser Weise ja, aber nur trivial gesprochen. Die Funktion ergibt sich überhaupt nicht aus der Form, sondern die Funktion ergibt sich aus der Überlegung, was die wesentlichen Punkte der neuen Architektur sind. Und ich hatte Ihnen ja die 5 Punkte der Architektur dann geschildert von Corbusier. Das erste ist die Piloti, also die Pfeiler, eine Konstruktion, die die Böden hält an Pfeilern, so dass sie die ganze Außenhaut überhaupt nicht mehr konstruktiv brauchen. Das heißt, die Wand wird freigesetzt, die Wand wird autonom, ist ein Skelett, deshalb kann sie die Fenster beliebig modulieren. Ein weiterer Punkt ist der freischwingende Grundriss. Der Grundriss ist komplett disponibel, er ist auch veränderlich. Es gibt übrigens in diesen Unités d'habitation einstöckige, zweistöckige, dreistöckige Wohnungen, ganze Häuser, die durch den Grundriss auch möglich sind, in der vertikalen, nicht nur in der horizontalen, also der freie Grundriss. Wichtig ist auch das Dach als nutzbar. Wir werden also nicht nur am Rande vielleicht noch einmal hören, wie Corbusier das behandelt. Auf jeden Fall bei den großen Gebäuden stellt er sich wirklich vor, dass dort bei einem Gebäude von 1 Kilometer Länge dort auf dem Dach eine Rennbahn ist, Turnmöglichkeiten, ein Schwimmbad, so dass es ist so die Vorstellung des leistungsfähigen modernen Menschen, ist der morgen früh aufsteht und Gesundheitsertüchtigung betreibt, bevor er dann zur Arbeit geht. Ja, und das macht er eben nicht irgendwo, sondern das kann er auf dem Dach des Hauses machen, in dem er wohnt, mit dem Aufzug rauffahren. Übrigens gehören auch Concierge zu diesen Wohneinheiten in der Konzeption. Ja, man wird empfangen unten, mit dem Lift nach oben gebracht und so weiter. Das ist schon sehr ausgefeilt und hat so spezielle Implikationen. Also dieses ein weiterer Punkt der Architektur. Und das ist nun wirklich eine neue Konzeption. Und die Funktionen ergeben sich aus dieser Konzeption, aber nicht automatisch aus irgendwelchen Technologien. Also, das war im Grunde das Wichtigste. Wir hatten dann Werkbetrachtungen organisiert. Also, auf jeden Fall ist eine solche Konzeption, Plan voisin, seriell, natürlich im kartesianischen Raster als Ausgangspunkt gesetzt. Hier sehen Sie die Höhenverhältnisse zu den Andere, das ist die Ille in Paris, das ist das Marais, ja, also das alte Viertel, das wäre alles abgerissen worden. Da steht ungefähr hier, steht heute das Picasso-Museum, egal. Also nur um zu sehen, dass hier jemand auftritt, der sich durchaus Weltschöpfungskraft zutraut, ohne Zweifel. Das ist nicht futuristische Zerstörungslust, das ist Weltschöpfungspathos. Generieren einer Welt. Das heißt, der Modernist ist durchaus ein Propagandist in Gestalt von Corbusier in seinen Schriften, auch ein Prediger, ein Heilsgeschichtler, einer, der auf die Eschatologie, die Heilsgeschichte vertraut, die durch die Menschen selber als Geschichte machbar ist. Er ist eben insofern klassisch modern, und hat eine bestimmte ästhetische Konzeption. Nun muss man dazu sagen, dass die Analyse in Bezug auf den Städtebau eben auf ganz bestimmten, natürlich auch soziologischen Voraussetzungen beruht. Denn Corbusier ist ja ein self-made man. Ich sagte ja, Städtebau gibt es erst als Disziplin, als Wissenschaft sehr kurz, Ende des 19. Jahrhunderts. Und die Architekten müssen das ja lernen. Die Divergenz von Architektur und Städtebau ist ja bis heute ein Problem. Sie merken es ja auch an der Rezeption. Sie finden selten, auch in den wesentlichen Zeitschriften, in der deutschen Sprache zum Beispiel, finden Sie wenig über Städtebau. Sie finden Rezensionen immer von Architektur, Einzelgebäude. Ja? nicht nur Fußballstadien, sondern auch Bibliotheken oder besonders gelungene Einzelwerke. Da kann die Qualität des Architekten ganz wesentlich beschrieben werden. Sie finden aber kaum Rezensionen über Städtebau. Man fragt sich eigentlich, wie fallen die Entscheidungen in Sachen Städtebau? Also wozu halt die ganze Versorgungslogistik gehört. Auch Müllabfuhr und all diese Dinge, ja, das Entsorgungsproblem. Und wie das gelöst werden kann. Ich stutze, weil ich habe so ein Bild vor mir, wenn man in Empire State Building in New York, die anderen Hochhäuser gibt es ja nicht mehr, auf denen man früher gestanden hat, schauen Sie runter und sehen am Hudson River also Boote, Schiffe, riesige Schiffe, alle mit Müll beladen. Ja? Die Müllentsorgung New Yorks ist, das wird dann irgendwo nach New Jersey oder zu einer Insel gefahren und dort irgendwie weiter bearbeitet. Also wenn Sie das sehen, sagen Sie, das ist ja sowas von archaisch und ungelöst, wie ja überhaupt man wir nicht reden wollen von diesen Geisterschiffen, die nächsten bis ewig, das heißt bis sie auseinanderfallen, mit Atommüll beladen über die Weltmeere reisen. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Es gibt zahlreiche, weil ja keine Länder, die das nicht annehmen, dann wird das halt, das ist schon auf dem Schiff, radioaktiver Müll, man will das einfach weghaben und dann fahren halt die Schiffe endlos über die Weltmeere und haben diese Fracht an Bord. Es ist schon gespenstisch. Also wenn Sie sagen, Moderne hätte den Anspruch, diese Dinge zu lösen. Sie wissen, so treten ja auch moderne Politiker auf. Wir haben das im Griff, wir haben Lösungen, wir bearbeiten das. Und das müsste eigentlich auch so sein. Und Corbusier stellt sich dem Problem. Er will eine Lösung haben für all diese Dinge. Nicht bis ins Letzte, jetzt was das Recycling von Müll anbetrifft, aber das ist eine interessante Frage. Wer ist eigentlich zuständig für so etwas? Gut, dann weiß man, es gibt Stadtverwaltungen und soweit, die sind departamentalisiert und die Frage ist schon, reden diese Departamente miteinander, gibt es überhaupt eine übergreifende Konzeption? Und dann merken Sie, wie regressiv im Grunde die Architektur als Architektur geworden ist. Großartigste Museumsbauten, also wenn sie nicht gerade von Oswald Matthias Ungers sind, muss man allerdings einschränkend dazu sagen. Es gibt großartige Museumsbauten, einzelne, solitäre, aber das spielt eigentlich für die Lebensqualität keine Rolle. Das ist ein Drama. Jeder Architekt empfindet das. Und Corbusier war vielleicht einer, möglicherweise durch eine Zeitsituation getragen, aber das weiß ich noch nicht mal so genau, der wirklich sagte, ich mache jetzt den großen Schritt in die Veränderung der Welt bezüglich meiner Prinzipien der Architektur. Und so hat er erstmal die menschlichen Aktivitäten einfach aufgeteilt. Eigentlich nur in vier. Ja, er hat wie eine Anthropologie des Entwurfs von menschlichen Aktivitäten und ihrer Zergliederung gemacht. Es gibt vier. Erstens Wohnen, Arbeiten, zweitens, drittens Kultivierung von Geist und Körper, viertens Fortbewegung. Also Kultivierung von Geist und Körper, das wäre dann Kultur insgesamt. Also Wohnen, Arbeiten, Körperertüchtigung oder Regeneration und Fortbewegung. Und diese vier Dinge versuchte er nun zu behandeln. Und wir wissen, ein Problem, das bei Corbusier schon entsteht, ist die sogenannte Funktionsentmischung. Das ist vielleicht überhaupt die Katastrophe seiner Konzeption und aller modernistischen Konzeptionen, dass sie Arbeiten und Wohnen trennen. Arbeiten und Wohnen trennen bedeutet, sie brauchen Fortbewegungswege dazwischen. Und Corbusier ist jemand, der die Stadt ausrichtet, rektangulär, als rechter Winkel, unterm Primat, unter der Prämisse der Beschleunigung der Fortbewegung. Ja? Seine glorios geschriebenen Hasstiraden gegen die Eselsprinzipien im Städtebau, das heißt die gewundenen Wege, ja? Es haben damit zu tun, dass diese gewundenen Wege nicht nur die Sicht verstellen, sondern dass man sich nicht schnell fortbewegen kann dorthin. Also das ist alles getrennt. Interessanterweise wird jetzt das Wohnen zu einer gesellschaftlichen Tätigkeit schlechthin, denn das ist das Zentrum. Wohnen, Körperertüchtigung, das ist eigentlich aneinander gekoppelt. Dieses Wohnen wird zum ersten primären zivilisatorischen Vorgang, deshalb ist es wie eine Zelle, von der aus dann eben Bedürfnisse entworfen werden. Und man arbeitet aber woanders und dazwischen muss man sich bewegen. Nun gibt es bei Corbusier in vielen, ich sagte ja, er hat sehr viele Bücher publiziert und am wichtigsten für die ganze Bewegung der modernen Architektur ist ja diese Charta von Athen als ein Positionspapier mit Prinzipien, auch Leitprinzipien des Städtebaus und so weiter. Es ist etwas dort an moderner Konzeption entwickelt worden, das nie realisiert worden ist. Deshalb muss man schon aufpassen, wenn man Moderne kritisiert. Zum Beispiel ist es ganz klar für die Verkehrspolitik in der Konzeption von Le Corbusier, die Verkehrskanäle werden getrennt nach Geschwindigkeit. Das heißt, in Etagen. In diesen Städten gibt es eine unterirdische Zulieferung, zum Beispiel auch im Plan Voisin. Also unterirdische Zulieferung von und auch Entsorgung, also unterirdisch fahren Lastwagen an, die Lebensmittel bringen und den Müll entsorgen, die haben eine eigene Ebene der Fortbewegung. Dann gibt es U-Bahn, eine zweite vollkommen getrennte Ebene. Bei der U-Bahn kann man sich das ja leicht vorstellen. Also in Paris zum Beispiel hat halt jede U-Bahn wirklich ihren eigenen Tunnel, ihren eigenen Kanal. Und da läuft sonst nichts, ja? Nur U-Bahn. Genauso hat sich Corbusier das vorgestellt, dass er sagte, Automobile haben eine eigene Schiene, Fahrräder einen eigenen Kanal und Fußgänger auch. Also das, was Sie hier haben, dass Sie, wenn Sie zum Beispiel mit dem Fahrrad, was ich mir jetzt schon wieder abgewöhnt habe, weil ich das zweimal versucht habe, das ist wirklich, also da kann man sich viel Eintrittsgeld in Abenteuerzusammenhänge sparen natürlich. Zum Beispiel morgens um 10 durch die Venloer Straße zu fahren. Mit dem Fahrrad. Viel Vergnügen, ja. Dann wissen Sie, so hat sich Corbusier das nicht vorgestellt, ja. Von links, also kommen Autos, machen Türen auf. Da gibt es so einen 80 cm Fahrradweg, der vollgestellt ist noch mit Pfosten von Beleuchtungen. Die Frauen mit ihren Kinderwagen müssen über die Straße, die Geschäfte stellen auf die restlichen 2 Meter Gehsteig dann ihre Auslagen, sodass die Leute darum herum einen Bogen machen. Es gibt Seitenstraßen, rechts und links muss abgebogen werden. Das heißt, also wenn Sie da nicht extrem aufpassen, das ist eigentlich ein Unfall oder ein Missgeschick ist da einprogrammiert, strukturell. Also das wollte Corbusier nicht, sondern sagte, Fußgänger bewegen sich auf Kanälen, Straßen, wo nur Fußgänger sich bewegen, Fahrräder desgleichen, Automobile desgleichen, und zwar Fernverkehr, Nahverkehr und die Zulieferung. Das heißt, das ist ein geschichtetes Modell von eigenen Fortbewegungsmöglichkeiten. Ich schildere nur, ja, man kann natürlich sofort einiges einwenden gegen dieses Modell. Ich wollte damit ja nur sagen, dass diese Konzeption von moderner Logistik ist überhaupt nirgends realisiert worden. Ja? Das hat man überhaupt noch nicht mal versucht, zum Beispiel einzurichten. Sicherlich wären die Unfallzahlen wesentlich tiefer. Eine weitere Konzeption ist, dass Corbusier sich fragte, was gibt es denn überhaupt für Arbeitszusammenhänge in Bezug auf Grundtypen von Siedlungen? Und da sagt er, es gibt eigentlich drei. Es gibt landwirtschaftliche Siedlungsstrukturen, die über ein ganzes Land verteilt sind. Ja. Es gibt lineare Industriestädte, die also ausgedehnt sind, die über eine bestimmte Strecke durchaus zusammenhängend sind, wie hier in Köln die Ford-Werke zum Beispiel. Ja. Das wäre eine typische Industriestadt. Und es gibt radiozentrisch angelegte Stadt für den Handel. Radiozentrisch heißt eben in Kreisen, aber durchaus zentrisch orientiert. Das sind so drei Typen. In Bezug auf die Großstadt sagte oder schrieb Corbusier schon 1928 folgendes. In Bezug auf Gefahren sagt er, die Stadtzentren sind verstopft, man muss sie entlasten, um den Verkehrsansprüchen zu genügen. Man muss die Bevölkerungsdichte steigern, ja, auf jeden Fall, weil sonst nämlich die Zerstreuung geschieht, wie in den Vorstädten. Das ist ja das Problem der Vorstädte, zum Beispiel in den USA, zum Beispiel in Chicago, dass sie relativ wenig Menschen auf unglaublich ausgedehnten Flächen haben. Das gibt eine sehr teure Infrastruktur, auch für die Elektrizitäts- und Wasserversorgung und so weiter. Also Verdichtung, aber Verdichtung jetzt nicht im Sinne des Elends des 19. Jahrhunderts, ja? Eben nicht so wie bei Charles Dickens beschrieben, sondern jetzt eben in dieser Form konzentriert, so dass ein optimaler Umraum möglich ist als Verdichtung. Dann natürlich die Steigerung der Verkehrsmittel. Umwandlung des bestehenden Transportmittels in wesentlich wirkungsvollere Transportmittel und die Einrichtung einer Logistik, die denen genügt. Und dann eben auch die Vergrößerung der Grünflächen für die Sicherung genügender Hygiene. Und es ist ja nicht ganz falsch, wenn Corbusier sagt, also nur um jetzt ein Beispiel rauszunehmen, Unité d'habitation, aber etwas größer, sagen wir Gebäude, die gibt es ja auch, wenn sie nicht von Corbusier gebaut worden sind, 1 Kilometer Länge, das Dach. Ja, Schwimmbad, Rennbahn und so weiter. Wenn Sie das auf einem 10-stöckigen Hochhaus haben, zum Beispiel, oder 15-stöckig, also jetzt noch nicht Wolkenkratzer, sondern 15-stöckiges Hochhaus, 1 Kilometer Länge, dort oben zu rennen, ist natürlich wesentlich gesünder als unten auf der Straße, ist ja klar. Also man kriegt ja nicht nur wegen der bekennenden Nichtsportlichkeit, sondern auch sonst Mitleid mit den Menschen, die auf Straßen zwischen Autos joggen und sich konzentrierte Kohlenmonoxideinheiten reinziehen in die Lunge unter dem Vorwand der körperlichen Betätigung. Also da wird man schon melancholisch und sagt, da stimmt etwas nicht mit dem modernen Leben. Und wenn man sich das vorstellt, wie Corbusier das geplant hat, dann hat das schon gewisse Vorteile. Übrigens auch kommunikativ. Ich nehme noch einmal das Beispiel unseres Gebäudes hier, ohne das zu wiederholen. Ich hatte gesagt, wieso es in Köln hier Giebel geben muss nach 1945, wäre erneut zu diskutieren. Stellte man sich vor, das müsste nicht sein und man hätte hier die Flachdachmöglichkeit, dann hätte man hier schon einen Dachgarten, der für die Kommunikation einer Kunsthochschule und mögliche Aktivitäten fast unersetzbar gut wäre. Der jetzt einfach fehlt, weil auf dem Dach ist ja nichts, außer ein paar verirrte Vögel, denen es gegönnt sei. Also, zusammengefasst, Plan der Stadt, Entlastung der Stadtzentren, Vermehrung der Bevölkerungsdichte, Vermehrung der Verkehrsmittel auf diesen verschiedenen Etagen, Vermehrung der bepflanzten Flächen. Das ist eigentlich das Programm. Dann ist das natürlich klar, dass das soziologische Implikationen hat, die auch versuchsweise berechnet worden sind durch Le Corbusier, zum Beispiel im Buch Der Städtebau von 1928. Die verschiedenen Arten der Bevölkerung, die Citybewohner, die Arbeitenden, dann die Arbeitermassen. Das klingt übrigens schon ein bisschen so wie Metropolis von Fritz Lang, der ja gleichzeitig gedreht worden ist. Also durchaus sagen wir das hässliche Wort, das es damals noch nicht gab, Sozialtechnologie. Ja? Architektur als Sozialtechnologie. Funktional differenziert, das heißt eben nicht Klassen- oder Kastensystem, denn eine Kaste argumentiert ja mit natürlichen Eigenschaften ihrer Mitglieder. Bei Corbusier sind das Funktionale, das ist nicht von Natur aus gegeben, das sind gesellschaftliche Funktionsdifferenzierungen. Und diese Dinge hat er dann so eben perfektioniert bis zur Resolution, die dann in der Charta von Athen berühmt geworden ist. Diese Resolution war hervorgegangen aus dem 4. Kongress der SIAM, Congrès International d'Architecture Moderne, CIAM, eine Bewegung, die 1928 gegründet worden ist von Corbusier, Sekretär Siegfried Gideon, gegründet auf dem Schloss von La Sarraz in der Suisse romande, durch eine Multimilliardärin finanziert. Auch hier finanzierte Avantgarde, geht nicht anders. Und dann gab es diese jährlichen Kongresse bis in die 50er Jahre, eben so zweijährliche Kongresse, wo moderne Probleme des Städtebaus diskutiert wurden. Durchaus interdisziplinär und durchaus über die ästhetischen Lager hinaus. Ja? Also das war nicht nur, wenn man sagt, moderne, puristisch, dogmatisch, ästhetische Doktrin, dann stimmt das insgesamt schon für die Philosophie, aber nicht so simpel, ja. Das heißt, SIAM war eine Plattform für sehr viele verschiedene Architekten, die Probleme des Städtebaus diskutiert haben. Und wie gesagt, 1933 fährt man mit dem Schiff im Mittelmeer rum und da gibt es dann eine Grundsatzresolution und dort sind in ganz einfacher Auflistung sind wesentliche Prinzipien eben benannt. Zum Beispiel, dass man mit dem menschlichen Maßstab argumentiert, der den städtebaulichen Anordnungen zugrunde gelegt werden muss, dass das Wohnen das zentrale Element der städtischen Organisation ist, dass über die Wohnfläche hinaus für das Wohnen physiologisch und psychologisch unerlässliche Verlängerung zur Verfügung gestellt werden müssen, also Raum, Sonneneinfall, Grün. Man könne dank der modernen Techniken in die Höhe bauen. Das ist überhaupt die Verdichtung in die Höhe statt das Ausdehnen in der Fläche. dass die Verkehrsmittel eben nicht vermischt werden dürfen, sondern entsprechend ihrer Funktion, Geschwindigkeit und Gewicht klassifiziert werden. Für jedes Tempo eine eigene Fahrniveau, ein eigenes Fahrniveau, eine eigene Ebene der Fortbewegung, ja, für jede Geschwindigkeit. Dass man die Häuser nicht mehr an Verkehrsstraßen aufreiht, sondern dahinter, dass die Anzahl der Straßen verringert werden müssen, dass man Gemeinschaftsdienste einrichtet, das ist eben auch interessant, dass die große Dienstleistungsgesellschaft als eine Organisation, interessanterweise kommt das ja verdeckt, immer, also ganz seltsam, unargumentativ verdeckt, argumentiert wird ja immer nur aus, wenn überhaupt argumentiert wird, dann eigentlich nur aus der Sicht der Frauenemanzipation, also das ist jetzt ein Zitat, ja, ein Wort, damit Sie wissen, worum es geht, da wird argumentiert, die Frauen müssen berufstätig sein können, das bedingt dann Kindertagesstätten, bedingt dieses und jenes, ja, bedingt eigentlich, wenn man das weiter vorverlegt, im Grunde etwas, was man dann nicht gerne diskutiert, nämlich die Sozialisation der Kindererziehung, das möchte man eigentlich nicht in der bürgerlichen Gesellschaft, ja, aber unter der Hand läuft es darauf hinaus, bei Corbusier werden diese Dinge ganz direkt benannt. Das wäre eine Funktion, dafür gibt es Berufe, die Kinder erziehen, wie es Berufe gibt, die sich als Dienstleistungsberufe für die Organisation dieser Wohnmaschinen kümmern, ja, Entsorgung des Abfalls, Organisation der Infrastruktur und so weiter, also Beschaffung von Arbeitsplätzen, System immanent betrachtet, durchaus als ein Bezugspunkt in der Konzeption, weil es anders nicht geht. Und das Ganze steht natürlich im Dienste eigentlich einer Ordnung, ja. Im Grunde ist es keine, erstmal keine Freiheitsutopie bei Corbusier. Es ist gemäß der Klassifikation bei Ernst Bloch im Prinzip Hoffnung eine Ordnungsutopie. Es gibt auch ein Kapitel bei Corbusier, das heißt Freiheit durch Ordnung. Das geht also ganz hart an den Rand von Dingen, die in unseren Ohren extrem unsympathisch klingen. Es ist eine Ordnungsutopie. Die Funktionen werden festgelegt. Aber das Entscheidende jetzt im Unterschied zu Fritz Langs Metropolis ist ja zum Beispiel, im Übrigen habe ich das Gefühl, Fritz Lang hat für diesen Film ziemlich viel aus Le Corbusier rausgezogen in seinen Überlegungen. Es ist nicht so, dass dieser Termitenstaat, der in Metropolis das Ganze am Laufen hält, dass das das Proletariat ist, die unterdrückten Arbeitermassen und so weiter. So ist es bei Corbusier nicht gemeint. Es ist ein wesentlicher Beitrag, durchaus geadelt als Beruf für eine solche Funktion. Und natürlich auch flexibel. Also, dann geht es im Weiteren darum, dass in der städtischen Struktur eine neue Einheit von Natur und Zivilisation gefunden wird. Das ist überhaupt ein sehr spannender Punkt bei Corbusier. Allerdings eben ganz konträr zum ökologischen Ansatz oder zum postmodernen Ansatz. Für ihn ist Natur nur Rohstoff. Also menschliche Natur ist ja auch Natur, die hat aber die Gabe, die Natur zu transformieren. Aber der Gegensatz soll aufgehoben werden. Das heißt auch, dass zivilisiertes Bauen in Einheit von der Natur, ja, und ich hatte Ihnen auch Konzeptionen gezeigt, wo ja auch Bäume in der fünften Etage wachsen sollen, ja, in freigestellten Flächen, dass gemäß dem Plan des Menschen, weil die Natur notwendig ist, eine absolut kostbare Ressource, das sagt Le Corbusier auch, aber es soll zu einer Einheit führen. Das heißt, es ist nicht mehr die pittoreske Natur, es ist nicht die malerische Natur, es ist nicht der englische Garten, es ist nicht die Natur, die vorspielt, dass sie reine Natur sei, dabei ist sie vom Menschen gemacht, sondern es soll vom Menschen gemachte Natur sein, die korrespondiert mit dem, was er will. Und deshalb soll der Gegensatz Stadt und Land aufgehoben werden. Und das durchaus auch auf der Ebene der Produktion. Wenn Sie jetzt schon nur diese Forderung betrachten und dann auch studieren würden, was man kann, was jetzt uns nicht möglich ist aus Zeitgründen, wenn man das betrachtet als ein Postulat, dann sehen Sie, dass auch das heutige Europa dieses Problem nicht gelöst hat. Simples Beispiel, Streit um Agrarsubventionen. Egal, es geht mir jetzt gar nicht um die Ökonomie und die Berechtigung, sondern nur der Ansatz, dass die Agrarproduktion, also die Landwirtschaft, in einer solchen Asymmetrie behandelt wird zur Industrieproduktion oder zum Fortschritt, zeigt an, dass dieser Gegensatz zwischen Stadt und Land auch im Europa bis heute, im Europa der Nationen bis heute nicht gelöst worden ist, ja, nicht aufgehoben worden ist, nicht weiterentwickelt worden ist. Also, das sind eigentlich die ganz ernsthaften Ansatzpunkte. Deshalb sagte ich ja, in diesen Überlegungen von Corbusier, der ja ein glorioser Architekt war, ohne Zweifel, nicht immer gleich gut, aber man kann die Villen anschauen, man kann die Unité d'Habitation anschauen, man kann auch in Berlin, das ist wohl das nächstgelegene, eine solche besuchen oder betrachten. Man kann die Qualitäten schätzen, einschätzen, auch kritisieren. Aber er als Architekt, das reicht ihm nicht, ja, weil er meint, das ist nicht das Problem. Deshalb bezieht er sich auf Ingenieurästhetik als Baukunst. Und das ist der erste Leitsatz seiner Publikation Ausblick auf eine Architektur von 1922, wo ich Ihnen die viele Beispiele zeigte, der Bilder. Ingenieurästhetik, Baukunst, beide im tiefsten Grunde dasselbe, eins aus dem anderen folgend. Das ist neu, das ist der revolutionäre Ansatz. Und er ist viel deutlicher als bei Gropius, der noch sagt, zurück zum Handwerk, Bauhütte, ja, organisches und analoges Bauen. Also Corbusier sagt, Baukunst folgt aus der Ingenieurästhetik und nicht mehr aus der Akademie der Künste und nicht mehr aus der Kunsttradition der Architektur. Ebenfalls im ersten Absatz unter den Leitsätzen, auch das ist übrigens interessant, Corbusier ist ein Rhetoriker der Propaganda, Corbusier ist doktrinär, aber er legt die Grundprinzipien offen in seinen Büchern. Also ähnlich wie Spinoza, wo ich jetzt das qualitativ nicht vergleichen will, aber es gibt Leitsätze. Ja? Die ganzen Voraussetzungen sind ganz klar formuliert. Und nicht so wie bei den anderen Architekturtheoretikern im 20. Jahrhundert, die das dann so irgendwie unterschieben, indirekt, plausibel machen. Damit kann man sich auseinandersetzen, ganz direkt in den Leitsätzen. Ich zitiere: Der Architekt verwirklicht durch seine Handhabung der Formen eine Ordnung, die reine Schöpfung seines Geistes ist. Das ist auch noch expressionistisches Erbe, ja? Die Geistutopie, Kandinsky, der geistige Künstler. Mittels der Formen rührt er intensiv an unsere Sinne und erweckt unser Gefühl für die Gestaltung. Die Zusammenhänge, die er herstellt, rufen in uns tiefen Widerhall hervor. Er zeigt uns den Maßstab für eine Ordnung, die man als im Einklang mit der Weltordnung empfindet. Er bestimmt mannigfache Bewegungen unseres Geistes und unseres Herzens. So wird die Schönheit uns Erlebnis. Das ist ja auch seltsam romantisch noch formuliert, ja. Der Architekt, der in seiner Maßregelung harmonikales Empfinden hat, da steckt auch noch die Mikro-Makrokosmos-Lehre drin, ja, dass der Mensch an sich Kräfte empfindet, die genau dementsprechend, wie der Kosmos gestaltet ist. Also der Makrobereich spiegelt sich im Mikrokosmos des Menschen, weshalb dann der Modulor später erst entwickelt, hier noch nicht. Nicht 1922, erst 1948, auch ein Maßsystem ergibt, durch die Bauten auf den Menschen bezogen werden können. Diese berühmten 2,26 Meter, die übrigens vor der Unité d'Habitation zitiert werden, als Maßstab, als in einem Relief beim Eingang, dass das eine Grundproportion ist, durch die sich alle Maßverhältnisse eines solchen Gebäudes ergeben. Das ist nicht neu. Neu ist nur, sind nur die 2,26 Meter von Corbusier. Das war schon im Mittelalter so, das war in der Antike so. Man empfand die Geordnetheit der Welt, die kosmische Ordnung, eben als eine auf den menschlichen Körper bezogene, und zwar auf den idealen menschlichen Körper bezogene. So dass der Kosmos sich als Schönheit im Menschen spiegelt. Übrigens nur nebenbei gesagt, kleine sprachliche Bemerkung, das Wort Kosmos als Ordnung der Schönheit gibt es nicht nur im Wort Kosmologie, sondern auch im Wort Kosmetik. Das hat seinen ganz spezifischen Sinn, weil die Arbeit an der Schönheit tatsächlich in diesem kosmischen Sinne einer Ordnung der proportionalen Schönheitsverhältnisse steht, seit den alten Griechen. Säkularisationsform, aber interessant. Also so meint er das hier, die empfundene Einklang mit der Weltordnung, die man empfindet. Also das ist eigentlich deshalb eine geistige Schöpfung, das Gefühl für die Gestaltung und so weiter. Das ist noch nicht revolutionär im Sinne der modernistischen Setzung. Aber als Grundlage, da merken Sie, ist eben nicht die Moderne ist eben nicht ein Stil, der sich einfach gegen einen alten Stil behauptet, weil jetzt plötzlich ein neuer Stil her muss. Ja, also so wie man das sich vorstellt, In der Moderne gibt es plötzlich einen Stil, der hat im Wesentlichen damit zu tun, dass man keine Ornamente mehr will oder irgend so etwas. Das ist nur die Ausdrucksweise. Der Grund ist natürlich ein ganz anderer. Also Moderne ist im Grunde anthropologische Befreiung. Ja? Also das, wovon die Antike träumte, das wird jetzt durch die Moderne realisierbar. Wieso würde er sonst die ganzen Tempel von Paestum abbilden in diesem Buch als Maßverhältnisse und andere griechische Tempel? Er meint tatsächlich, in der Moderne ist es jetzt möglich, diese geistige Befreiung auch real zu machen, von der die Antike geträumt hat im Sinne der idealen Proportion. Deshalb auch seine Definition des Baukörpers. Also er sagt zunächst, dann nach diesem kurzen Absatz, der überschrieben ist mit Ingenieurästhetik Baukunst, aus dem ich zitiert habe, kommt dann ein Absatz, der lautet typischerweise drei Mahnungen an die Herren Architekten. Und der erste ist über den Baukörper. Dann sagt er, unsere Augen sind geschaffen, die Formen unter dem Licht zu sehen. Die Architekten von heute verwirklichen keine einfachen Formen mehr. Die primären Formen sind die schönen Formen, denn sie sind klar zu lesen. Und dieses klare Lesen, das sieht er eben eher ermöglicht bei den Ingenieuren. Und dann kommt es zu dieser klassischen Definition der Schönheit in der Architektur, nämlich folgendes: die Baukunst ist das weise, korrekte und großartige Spiel von unter der Sonne sich sammelnden Baukörpern. Ja? Also das ist die Definition von Architektur, das weise, korrekte und großartige Spiel von unter der Sonne sich sammelnden Baukörpern. Das heißt, eine kubische Definition. Ich hatte Ihnen ja den Transparenzbegriff erläutert und auch die Bedeutung der kubistischen Malerei für die Architekturkonzeption von Corbusier. Dann gibt es zweitens die Außenhaut und drittens den Grundriss. Aus dem Grundriss entsteht alles, das wird übergeleitet zum Maßregel. Der Maßregler als Selbstversicherung gegen die Willkür, als ein Ordnungssystem. Dann behandelt er bestimmte eben technologische Objekte als Vorbilder für die Architektur. Das ist jetzt wirklich revolutionär, weil man hätte noch 1922 natürlich gesagt, worin besteht die Architektur? Ja, die Renaissance, der Klassizismus, der Historismus, und so gibt es eine ganze Tradition von Objekten, anhand deren man Architektur definieren kann. Corbusier definiert die Architektur anhand des Ozeandampfers, der Flugzeuge und der Automobile. Es ist nie die Rede von gestalteten traditionellen Architekturen. Er sagt vielmehr, die Architektur erstickt am alten Zopf, Stile sind Lüge, klarerweise. Bei den Autos schreibt er, um an das Problem der Perfektion heranzugehen, müssen Typen entwickelt werden. Baukunst ist Typenbildung, also durchaus auch Serialisierung. Und dann kommt er auch noch einmal in einem Rekurs auf Rom, aber auf das Rom, wie er das für richtig hält, nämlich auch ähnlich wie bei Lodoli im 17. Jahrhundert, das Rom der Funktionen, also nicht das Rom der Renaissance-Architektur, sondern das Rom der Substruktionen, so wie Piranesi das auch geschildert hat, die großen Ingenieurleistungen der Antike, zum Beispiel die Cloaca Maxima, die ja wirklich eine unglaubliche Leistung gewesen ist. Die hat man aber nie als Architektur gewürdigt, weil sie auch einem verfemten Zweck diente, nämlich die Entleerung des Darms der Stadt Rom in der Antike, die Cloaca Maxima, die gebaut worden ist vor 2000 Jahren und die bis heute ohne eine einzige Reparatur funktioniert. Ja? 2000 Jahre Ingenieurkunst beschämt alle aus dieser Sicht jede Schönheitsarchitektur, weil sie so perfekt ingenieurmäßig gebaut ist, dass sie ihren Zweck erfüllt. Und dieses Überdauern einer Zwecklösung in der Geschichte, das ist schon bei Vitruv auch ein Kennzeichen von Schönheit. Und so nimmt es Le Corbusier ebenfalls auf und sagt, Typenbildung ist eben das, was man hier betreiben muss. Natürlich fließen dann noch ganz andere Dinge ein, zum Beispiel der Taylorismus, also die Zergliederung der Arbeitsabläufe, der modernen Physiologie, der Körpervermessungen als Arbeitseinsatz. Das Fließband von Henry Ford ist natürlich etwas, was Corbusier begeisterte. Und für ihn ist die Stadt eben, wie er sagt, ein Arbeitswerkzeug. Ich zitiere aus dem Buch jetzt Städtebau von 1928, eine Stadt. Sie ist die Beschlagnahme der Natur durch den Menschen. Sie ist eine Tat des Menschen wider die Natur, ein Organismus des Menschen zum Schutze und zur Arbeit. Sie ist eine Schöpfung. Wider die Natur heißt jetzt nicht Natur negieren, sondern heißt, die Natur des Menschen zwingt ihn zu Artefakten, wo er die primäre Natur permanent umbauen muss, permanent transformieren muss. Und die Stadt ist der Ort, wo diese Artefakte, die Transformation der Natur, den würdevollsten Ausdruck bekommt. Und damit zeigt er auch, dass er und die Stadt als das Höchste würdigt, was die Menschen zustande gebracht haben. Also auch im Sinne des ganzen Pathos der Freiheit. Also deshalb interessiert ihn der Städtebau als Generierung einer neuen Architektur. Er macht es umgekehrt und meiner Meinung nach vollkommen zu Recht. Man kann nicht aus der Architektur Städtebau entwickeln, man muss Städtebau entwickeln und daraus eine neue Architektur generieren. So hat es Le Corbusier versucht. Dann gibt es, wie gesagt, in diesem Buch Städtebau von 1928 etwas, was ich jetzt leider Ihnen vorenthalten muss im Wortlaut. Das sind diese Schmähreden gegen die Esel, die die ganzen Städte des Kontinents gezeichnet haben mit ihren krummen Wegen. Und das Ganze dient dann natürlich pathetisch zur Überhöhung der Figur des Menschen, der eben nun gerade baut. Und damit ist auch der Punkt erreicht, wo eben diese Städtebauten nicht mehr als Gartenstadt organisiert werden können, also nicht mehr als eine Anordnung der menschlichen Bedürfnisse in der Topografie der Natur, ja, also quasi das Hineinstellen von Wohngebäuden ins schon bestehende Grüne, sondern wo der Städtebau nach ganz anderen Prinzipien sich vollziehen muss. Und das Interessante ist ja die Dezentrierung, ja, also einer solchen Struktur, die hier angelegt ist, die natürlich in andere Richtung gehen könnte. Da gibt es nicht wirklich ein Zentrum oder es gibt nicht diese Stadtkrone von Bruno Taut. Grundlage dieser Theorie, und damit können wir die ganze Vermessenheit des Ansatzes gut nachvollziehen, Grundlage dieser Theorie ist die universale Kalkulierbarkeit der menschlichen Natur. Corbusier redet von der Physik der Bedürfnisse, und Physik der Bedürfnisse heißt, man kann sie beschreiben. Sie ist abzählbar, die Ordnung zielt auf Transparenz, genau in dem Sinne, den ich erörtert habe, als Zugehörigkeit zu zwei Bezugssystemen. Der Mensch ist typisierbar und der Mensch als Kollektiv ist überschaubar. Er will sich in diese Ordnung fügen und so weiter. Das heißt, das Weltbild von Corbusier ist nicht nur Heilsgeschichte und Metaphysik und Sozialtechnologie, sondern er geht davon aus, dass die ausgedehnte Welt wirklich kalkulierbar ist durch das Bewusstsein, also kartesianisches Prinzip, die Überlegenheit des Geistes über die ausgedehnte Natur, und die ausgedehnte Natur, dazu gehört auch der Körper des Menschen. Deshalb gibt es eine Physik der Bedürfnisse, und die universale Kalkulierbarkeit kennt keine Dissonanzen, keine Asymmetrien, keine Dysfunktionen. Das ist eigentlich der erkenntnistheoretische Kern. Deshalb halte ich nicht den Städtebau von Corbusier für das Problem, sondern die erkenntnistheoretischen Grundlagen. Die sind metaphysisch, die halten einer kritischen Überprüfung eigentlich nicht stand. Man sieht hier ein kohärentes System, das ist der Entwurf einer kohärenten Welt, obwohl Widersprüche ja als Entwicklungsprinzipien zugelassen werden, so ganz simpel ist es dann auch wieder nicht. Aber eigentlich gibt es bei Corbusier nirgends einen Zweifel an der grundsätzlichen Berechenbarkeit der Ordnungen des menschlichen Lebens. Deshalb gibt es dann eben in diesem Städtebaubuch von 1928 auch dieses problematische Kapitel über Freiheit durch Ordnung, dass die Ordnungsprinzipien eben freiheitsstiftend sind. Also da gibt es keine Willkür, keine Abweichung, nichts dergleichen, dass die Menschen hier quasi resistent machen würden gegen den Fortschritt. Deshalb konnte Corbusier eigentlich überhaupt nicht verstehen, wieso man jetzt als moderner Mensch nicht auch diese moderne Kultur baut. Denn es ging ihm nicht darum, wie bei Gropius oder wie bei Gideon, seinem Sekretär, die noch sagten, also man muss die Psychologie verändern. Die große Frage, wie kommen die neuen Gefühle in die alten Menschen? Ja? Nicht nur, wie kommt die neue Architektur in die Welt, sondern wie wird der Mensch modern? Und wir alle gemessen am Erwartungshorizont von Koch Bizier sind nicht modern, wage ich jetzt zu behaupten. Entschuldigung, vielleicht der einen oder anderen sind tatsächlich modern, aber auch bei mir habe ich Zweifel, wiewohl ich in einem Koch Bizier-Gebäude groß geworden bin als Kind, also durchaus hier eigene Imprägnaturen habe, also nicht von Koch Bizier, aber genau in dem Typus gebaut in den 1950er Jahren, vollkommen identisch, auch mit Dachgarten und so weiter. Also ich habe so ein Gefühl auf der Haut, was dieses Leben bedeutet als Moderner. Aber ich glaube nicht, dass wir wirklich moderne Menschen sind. Wir sind offensichtlich aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt. Es gibt noch den Plüschsofa-Winkel oder die Vorliebe zu Junk und Müll und Regressionen oder zu diesen komischen Altbauten mit hohen Wänden und seltsamen, abgenutzten etc. Gleichförmigkeiten. Also wir sind noch nicht so modern, wie Corbusier das gerne hätte. Gropius und die Leute haben das gewusst und gesagt, wir müssen mit unserer Kunst versuchen, die Leute zu motivieren, dass sie modern werden wollen. Wie die Futuristen auch sagen, hört mal, ist das nicht der ganze Stolz des modernen Menschen? Wir wollen jetzt modern sein und nicht mehr alt. Aber so ganz, wie gesagt, hat das nicht funktioniert. Die Menschen sind regressiv. Das Kleinbürgertum will sich nicht erziehen lassen durch die Gestaltungseliten. Es bleibt also renitent und bekennt sich zu seinen impliziten regressiven Fantasien, lieber Geranientöpfe als Corbusier-Fassaden und so weiter und so fort. Ja, man muss das jetzt nicht überdehnen. Und alle anderen haben das gewusst und gedacht, man muss jetzt die Kunst auch als Motivations- oder Erziehungsmittel einsetzen. So etwas gibt es bei Corbusier nicht. Der konnte nicht verstehen, wieso man das nicht gleich macht. Der war vollkommen naiv. Das war die Kraft seiner metaphysischen Position, war gleichzeitig eine unglaubliche Naivität gegenüber diesen Problemen. Nicht die widerständische Welt und so weiter, das dann ja auch, aber aus seiner Sicht. Aber er konnte einfach nicht verstehen, wieso man nicht ganz naturwüchsig jetzt sich entschließt, modern zu sein. Ja? Und zwar bedingungslos. Also die Revolution hat nicht stattgefunden. Interessanterweise ist der letzte Satz dieses Buchs Städtebau von 1928 auf Seite 253 lautet: Man revolutioniert nicht, indem man Revolution macht. Man revolutioniert, indem man die Lösung bringt. Das ist ganz typisch. Es geht nicht um Revolution in irgendeinem Sinne einer Strategie oder eines Empfindens dessen, was Brechung ist. Corbusier ist Setzung, vollkommene Setzung von etwas Neuem. Man bringt die Lösung. Und er meinte, er hätte die Lösung. Und so hat er sich auch, wenn Sie so wollen, angedient, natürlich schon, den Unternehmern, indem er sagte, ihr habt die Wahl entweder zwischen Revolution oder Städtebau. Also entweder soziale Revolution, Kommunismus, kapitalistische Selbstzerstörung, Selbstzerstörung des Kapitalismus, was auch immer, oder Städtebau, so wie ich es betreibe, natürlich, das ist ja klar. Das war für ihn die Alternative und so hat er gedacht. Also eigentlich ein großer Metaphysiker, ein maßloser Weltenbauer und gleichzeitig ein unbegrenzt naiver Modernist. Also Kritik an Corbusier ist erkenntnistheoretische Kritik an seinen Grundlagen, Kartesianismus, Physik der Bedürfnisse. Würdigung des Städtebauers ist Generieren eines initialen Moments. Denken eines Zusammenhangs und das Medium, in dem er das artikuliert hat, war die vollkommene geschichtsphilosophische Naivität, dass es hier gar nicht um Zerstörung einer alten Kultur geht, sondern wirklich um die Setzung des Neuen. Deshalb konnte er auch den Aufschrei nicht verstehen, dass er sagte, hier, das ist doch großartig, so muss doch die Zukunft aussehen, Plan Voisin. Und dann haben die Leute gesagt, Moment, 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 Plan Voisin, das ist ja schön und gut, wo steht denn das? Ach so, hier ist die Ille und ach so, das ist das Marais. Ja, das ist das Marais, das muss man halt abreißen und so. Aber darum ging es ihm gar nicht. Er sagt, das muss man halt abreißen, wenn man das will. Es ging ihm eigentlich nur um dieses. Und insofern ist das also bei Corbusier nicht. Sie sehen, ich habe ein extrem ambivalentes Verhältnis, aber ich bemühe mich auch positive Dinge zu benennen, weil es ist so einfach, Corbusier in die Pfanne zu hauen, um es etwas salopp zu sagen. Vor allem aus der Sicht der Postmodernen, die ja auch nichts zustande gebracht haben übrigens, ja, nichts, außer ein paar verkitschte Ornamente, die jetzt schäbig im Regen rumstehen in irgendwelchen Städten, nichts. Aber mit großem Pathos in den 80er Jahren Corbusier gesagt haben, die weiße Kalkschmiede, das Gefängnis der Moderne und so weiter, ich kann mich gut erinnern. Naja, auch an Auseinandersetzungen, also auch, naja, egal. Mit Designern, wo man dann plötzlich in irgendwelchen Zeitungen lesen müsste, dass man ein Renegat sei, weil man jetzt wieder den modernistischen Doktrinär spielen würde, statt diese postmoderne Ironie. Also an meiner Person wurde das damals auch exekutiert von bestimmten Designkräften aus den 80er Jahren. Egal, das war nicht unspannend, aber dass man so mit dem Pathos auftritt, Corbusier in die Pfanne haut, das ist zu einfach. Denn bei Corbusier gibt es immerhin eines, das man mit bedenken kann, durch die Art, wie er das offenlegt. Ich sagte ja, seine Schriften sind vollkommen im Inhalt doktrinär. Aber die Bauweise, wie er das aufbaut, mit den Leitsätzen, mit den Thesen und so weiter, macht jederzeit nachvollziehbar, wie er Thesen setzt. Das heißt, man kann gegen sein doktrinäres, inhaltliches Denken jederzeit die Architektur dieses Denkens mitlesen. Und das ist nicht selbstverständlich. Und deshalb gibt es bei ihm einen Punkt, gerade beim Plan Voisin, nämlich die zur Kenntnisnahme oder das Bewusstsein, dass jede Architektur als Weltbau auch Weltzerstörung ist. Ja? Das kann man bei ihm immerhin mitlesen, in einem sehr elementaren Sinn. Also, und das macht es für die Kreativitätstheorie wieder interessant, weil hier Schöpfung und Zerstörung eine ganz subtile Beziehung eben eingehen. So, nun möchte ich Ihnen ein paar weitere Bilder zeigen aus einer der wenigen ernsthaften weiterführenden Repliken auf dieses ganze Syndrom von Corbusier, und das ist wie gesagt das Buch Collage City von Fred Kötter und Colin Rowe, das auf Deutsch übersetzt worden ist vom Institut für Geschichte und Theorie der Architektur der ETH Zürich 1984. Und das ist ein sehr wesentliches Buch gewesen. Das kann man ganz leicht verstehen, auch wenn es kompliziert zu lesen ist, nämlich eine Auseinandersetzung mit der Frage der Ordnung. Also es wird das aufgenommen, was Corbusier ja auch sagte, Ordnung als Freiheitsgarantie oder Freiheit durch Ordnung. Und das Collage City ist natürlich ein Plädoyer für zeitgenössisches Existieren auf dem Hintergrund von mehr als nur einem System. Das sind ein paar Illustrationen zu diesem Collage-Prinzip. Ja. Collage ist ja als eine Kategorie nicht wie Montage bei Hartfield. Bei den Fotomontagen von John Hartfield sehen Sie die Eingriffe nicht mehr, weil ein neues hergestellt wird. Bei Collagen sagt man zu Recht, ist es ein konstitutives Bedingungsmerkmal, dass die Teile, die Sie zusammenfügen und das Zusammenfügen selber noch mitvollziehbar sind im Collage. Das heißt, beim Collagieren sieht man, aha, zwei Ordnungen werden zueinander gebracht. Also hier Peter Cooper, kommunaler Wohnungsbau in Lower Manhattan. Und dann wird erwähnt, auf dem Hintergrund der Architekturtheorie mit der Illustration von Sebastiano Serlio aus dem 16. Jahrhundert, es gibt eine komische Szene und es gibt eine tragische Szene. Und beide sind Inszenierung öffentlicher Plätze. Das interessanterweise ist dieses, also als die tragische Szene ist nämlich diejenige, die zentralperspektivisch in die Flucht der Tiefe führt. Das sind Bühnenentwürfe und gleichzeitig Stadtplanentwürfe. Also die komische Szene von Sebastiano Serlio ergibt jetzt eine Nahsicht, die erlaubt heterogenere Montagen als eben die tragische Szene, die das in der Flucht organisiert. Dann wissen wir Idealutopien, zum Beispiel die Salinenstadt von Chaux, Arc-et-Senans von Claude-Nicolas Ledoux, 1776, diese ganzen Architekturen einer geordneten Welt, die genau in der Fluchtlinie der tragischen Szene von Sebastiano Serlio sich abspielen, nämlich Geometrisierung der Natur, wie hier Versailles. Das ist die Idealstadt der Postrenaissance, aber realisiert als Garten. Natürlich ist Le Corbusier von der französischen Tradition geprägt, der er sich in gewisser Weise anschließt. Wenn er von der Einheit von Mensch und Natur spricht, dann meint er die transformierte Natur, die aber nicht so stark transformiert sein muss, wie das hier der Fall gewesen ist, mit einer Geometrisierung oder Unterwerfung der Natur in den langen Fluchten. Aber Versailles ist in der Ordnung, in der Maßregelung der Ordnung natürlich ein Vorbild für diese Städte. Nur, dass es bei Corbusier eben nicht mehr das Auge des Königs gibt oder das Zentrum, den Bezugspunkt, dem sich alles unterwirft. Das ist eine der Zeichnungen von Antonio Santelia, die eigentlich am Wendepunkt in der Entwicklung von Le Corbusier stehen, vom Gartenstadtskonzept zur modernen Architektur. Ich hatte darauf hingewiesen, Antonio Sant'Elia, vielleicht der wichtigste Architekt des 20. Jahrhunderts oder der einflussreichste für die moderne Architektur, obwohl er ein einziges Haus gebaut hat im Verlauf seines nur 28 Jahre dauernden Lebens. Entscheidend ist diese Serie La Città Nuova, die neue Stadt, 1914, mehrere hundert Zeichnungen, die dann eben auch ausgestellt worden sind, in denen er diese moderne Stadt, diese Maschine eigentlich entwirft. Und das ist eine Maschine und als Maschine gedacht. Collage City antwortet mit eben dem einer Art von Montage von Hightech und Townscape. Also das ist jetzt das, was Colin Rowe und Fred Köttow thematisch meinen mit ihrem Buch. Hightech und Townscape, also Stadtbild traditioneller Art, müssen miteinander verbunden sein. Das wäre schon eine postmoderne Position, die sich gegen Corbusier richtet, also nicht das Hightech-mäßige, sondern immer noch das Stadtbild, immer noch das pittoreske Stadtbild, das man kennt aus vielerlei Zusammenhängen, zum Beispiel auch Townscape-Studien, ein Vorschlag zur Belebung eines südenglischen Küstenstädtchens von Gordon Cullen von 1961. Wir wissen, dass die 60er Jahre ein Zeitalter gewesen sind, in dem sehr viele Science-Fiction-Architekturen entwickelt worden sind, zum Beispiel von Arato Isozaki, hier eine Collage von 1960, einer Science-Fiction-Architektur, oder dann auch von 1964 diese Plug-in-City-Utopien von Archie Graham oder Peter Cook, hier aus Ron Heron und Barry Snowden, etwas später. Also technische Organismen, die eigentlich wuchern und die ermöglichen, dass der Mensch selber als technisches System sich überall einloggt, könnte man sagen, oder Plug-in, also einsteckt, einstöpselt. Dass überall eine Infrastruktur da ist, in die der Mensch sozusagen einstöpseln kann. Und interessanterweise gilt das dann auch selbst für Vorstellungen der Wüste. Hier ein Entwurf im Kontext, also eine Dokumentation der Faszination Wüste, des Outback im Kontext der Entwürfe von Superstudio. Die Prärie des Mittleren Westens und Salt Lake City. Also das 100 Jahre früher hatte man den Ort der Architektur so definiert. Das ist jetzt alles aus der Argumentation visuell dieses Buches Collage City, was ich Ihnen vorführe. Ja? Also auch die Heterogenität des Materials ist im Ablauf des Buches so geordnet. Es wird dann hingewiesen auf den Galaaufzug in Jean-Louis-Charles Garniers Pariser Oper von 1874 endrealisiert. Das ist nicht derselbe Garnier wie der von den Cités Industrielles. Ja? Der hieß Tony Garnier, die beiden sind auch nicht miteinander verwandt. Das ist der Garnier der Pariser Oper, eine Prunkarchitektur. Die steht jetzt natürlich gleichzeitig in Asymmetrie zu den Ingenieurleistungen, denn 1860er Jahre war das, was man eben an Abwasserkanalkonstruktionen in den Städten hier versuchte. Ja. Noch ein Relikt, kann man sagen, von einer Townscape hier aus Ithaca, die Main Street, eine Aufnahme von 1869. Das erinnert daran, dass halt auch die Megastrukturen der Großstädte sich letztlich alles zunächst aus dörflichen Einheiten zusammensetzen. So redet man ja auch in Großstädten von Neighborhoods und meint damit ja dörfliche Strukturen. Und tatsächlich ist das so, also wenn Sie einige der wesentlichen New York-Filme der letzten 10 Jahre betrachten, zum Beispiel die von Paul Auster mit Harvey Keitel, da übers Rauchen, die beiden, ja, die in Queens oder in Brooklyn spielen, in Brooklyn. Und das ist New York, aber nicht Downtown Manhattan, aber immer noch Innenstadt, in gewisser Weise erweiterte Innenstadt. Dann sehen Sie, das sind ja absolut dörfliche Strukturen und tatsächlich funktioniert New York sehr dörflich in seinem Aufbau zunächst. Es gibt dann natürlich Areale, die anders funktionieren. Also daran wird hier ebenfalls erinnert, mit diesen, also visuellen Dokumenten. gut, das wäre eine Betrachtung zu spezifischen Aspekten von London. Vielleicht hier für uns bezeichnender sind die Dinge, die Baron de Haussmann in Paris realisiert hat in den 1860er Jahren. Das ist nämlich auch, darauf verweisen die Autoren, eine Dialektik der Moderne. Das ist Boulevard Richard Lenoir, der hier gezeigt wird. Das sind Pläne von Baron de Haussmann und Sie sehen hier sehr schön die großen Boulevards von Paris, die man als große Bereicherung empfindet heute. Abgesehen vom Ring für die Autobahn oder die Autostraßen waren sehr militärische Eingriffe in die Stadt Paris. Alles, was hier stand, wurde nämlich abgerissen zugunsten des Baus von Einfallsschneisen für das Militär. Baron de Haussmann war einer der modernen Stadtgestalter, kann man sagen, aber nicht als Stadtgestalter, sondern als von Napoleon III. Beauftragte Strategen für die militärische Durchdringung von Paris, so dass die Besatzungsarmee von Versailles innerhalb kürzester Zeit ins Zentrum von Paris einmarschieren konnte, ohne dass man Barrikaden bauen konnte etc. Das war die Idee und das war eine Planung am Reißbrett, militärisch-strategisch, und alles, was im Wege stand, wurde einfach abgerissen. Übrigens mit einer großen Umschichtung der Pariser Bevölkerung im 19. Jahrhundert verbunden. Und in seinen Memoiren bezeichnet sich Baron de Haussmann als Artiste Demolisseur, als Zerstörungskünstler, bezogen auf Paris. Und diese bewusste Zerstörung des alten Paris zu militärischen Okkupationszwecken der Neo-Aristokratie war eine moderne Innovation contre-coeur, also gegen die Absicht, nicht so gemeint, hat sich dann aber als extrem brauchbar herausgestellt. Und hat seither die ganzen Erschließungen mitverfolgt, zum Beispiel auch von Amsterdam, als ein solches Prinzip einer modernen Maschine. Dann wird auch verwiesen auf die antiken Beispiele, also Rom, da sehen Sie ein anderes Prinzip, das ist der Weg des Esels, ja, aus Le Corbusier, sehen auch sofort, was gemeint ist, im Unterschied also zu dem vorher, was der Weg des Menschen ist, gerade, motorisierbar, Geschwindigkeit und so weiter, das alte Rom, und dann noch ein Beispiel derselben. Sie können dann diese Strukturen lesen auf den Stadtgrundrissen, so wird es auch gemacht in Collage City von Los Angeles. Also, die Autoren von Collage City verweisen darauf, es gibt keine universale Verzeitlichung der Architektur in der Geschichte als monodoktrinales System, sondern jede Zeit interpretiert ihre Bedürftigkeiten im Hinblick auf zwei Pole. Eben das eine ist die Ordnung und das andere ist der Widerspruch. Also die Widerspruchsmöglichkeiten, dazu braucht es heterogene Bezugspunkte und die muss man inszenieren. Und das ergibt Collage City im Unterschied zu architektonischem, doktrinärem, monotheistischem Städtebau. Also das war Corbusier und ein kleiner Exkurs zu Collage City. Und jetzt kommt ein nächster Kontra, nicht ein Exkurs, sondern eine Kontraposition, Postmoderne und Postmoderne entlang einem Namen organisiert, nämlich Robert Venturi und seinen Bürokolleginnen und Kollegen, vor allem zu nennen Denise Scott Brown, als eine ganz wesentliche Mitarbeiterin in diesem Architekturbüro, aber auch John Rauch und dann auch Stephen Eisenhower. Aber die wesentlichen Namen sind Robert Venturi, Denise Scott Brown. 1962 baut Robert Venturi, und das ist eine Inkunabel, könnte man sagen, ein Gründungsbau der Postmoderne, für seine Mutter ein Haus in Pennsylvania, Chestnut Hill. Und dieses Haus ist ein Haus, deshalb das Dia hat eine schlechte Qualität, aber es zeigt, worum es geht. Und zwar ganz genau, ein Haus, das jetzt die Fassade nicht mehr als Ausdruck des Gebäudes behandelt, vor dem es steht, oder nicht mehr als zu dem Gebäude zugehörig, sondern als ein Schauteil. Zwar ist bei Corbusier die Fassade unabhängig vom Gebäude, der Skelettkonstruktion, erlaubt beliebige Modularisierungen, aber Corbusier wäre nie so weit gegangen zu sagen, wir bauen eine Fassade, die doppelt so hoch ist wie das Haus, das dahinter steht. Also insofern war für ihn das schon, musste sich integrieren ins Gebäude. Hier sieht man eine Fassade, die mit abstraktiven Gestaltungselementen verbunden ist, die aber eine Vorblendung zeigt von etwas, was es sonst gar nicht gibt. Also ein explizites, jetzt kann man sagen, ist das ein Ornament oder ein Zeichen? Auf jeden Fall eine semiotische Gliederung eines Bauteils, das sich in keiner Weise aus dem Baukörper ableitet, aus keiner Funktion und auch nicht aus dem Raumprogramm dessen, was dahinter sich verbirgt. Auch ein eher blasses Dia. Das Geilthaus, und das ist das Interessante, ein Altersheim, das sehr gut funktioniert übrigens, auch also gestaffelt hintereinander stehend. Und das Interessante ist jetzt dieser Teil hier der Gestaltung. Also eine explizite, nach vorne orientierte Gestaltung, auch mit diesem Suprazeichen einer so großen Schrift, der entsprechenden Gliederung wie eines Mittelpfostens. Und dieser Mittelpfosten setzt sich fort in etwas, was Sie jetzt auf dem Dia gar nicht sehen können, wahrscheinlich, weil es zu schlecht ist. Aber hier ist eine Fernsehantenne installiert, da oben. Und zwar ist die vergoldet. Und das war eigentlich ein Skandal, als das Haus gebaut worden ist damals, 1900, Anfang der 60er Jahre. Nämlich die Begründung, sag ich mal, Herr Venturi, also, gut, also erstmal gibt es ein gewisses nicht so funktionaler Bau und die Alten sollen irgendwo verschwinden im Mezzanin oder im Zwischengestock, möglichst nicht sichtbar, sondern es zeigt halt Geilthaus, es hat einen Eingang und es markiert den zusammen mit dem Bogen, ja, also einer Pathosformel entsprechend. Und oben leuchtet dann weithin sichtbar eine vergoldete große Fernsehantenne. Natürlich sagt Venturi, Entschuldigung, was machen die alten Leute unter anderem schon auf Fernsehen? Wieso soll man das jetzt nicht auch gleich zu einem Zeichen machen? Also das Herausheben eines Zeichens, das dann plötzlich zu einem Suprazeichen wird, das wäre ein Kennzeichen der Semiotik der Postmoderne in der Architektur. Oh, das steht noch auf dem Kopf, aber man sieht es trotzdem. Doch, doch, man sieht es schon. Es tut mir leid, dass es auf dem Kopf steht. Ein Gebäude, nämlich eine Hall of Fame, das ist Projekt geblieben für New Jersey, ein Projekt der National Football Foundation für die großen Footballstars hier. Das ist das Gebäude und das ist die Fassade, die vor dem Gebäude steht, ja, dieses hier, die dann mit als Display oder was auch immer benutzt werden kann zur riesigen Ausstrahlung von Zeichen, Bildern und so weiter. Das heißt, die wesentliche Funktion einer solchen Schaufassade des Gebäudes hat mit dem Raum, der dem zugeordnet ist, nichts Morphologisches zu tun. Es ist ein zweites System. Interessanterweise hat aber Robert Venturi auch ganz traditionelle, übrigens etwas später sogar, in Nantucket, Massachusetts Island, 1970, ganz traditionelle Häuser gebaut, die als Häuser räumlich funktionieren. Nun ist das schon ein Kennzeichen einer postmodernen Architektur, dass ein Architekt über verschiedene Codes und Stilisierungsmöglichkeiten verfügt, also traditionelle Architektur baut und dann programmatische Architektur baut, die eben jetzt neue Prinzipien, zeigt. Und die neuen Prinzipien sind natürlich keine modernen mehr. Jetzt gibt es eine Reihe von Arbeiten, die das Büro Venturi gemacht hat, hier eben mit Tony Scott Brown, zum Beispiel für Philadelphia, Werbezeichen an der Autobahn, also verschiedenste Arten von Werbezeichen an der Autobahn, das als städtebauliches Phänomen, als Architekturphänomen, nicht als Phänomen der Kommerzgesellschaft, sondern als ein Setzen eines Zeichens in einer konkret existierenden Umwelt. Also, da haben wir einen ersten kennzeichnenden Charakterzug. Im Unterschied zu Le Corbusier akzeptiert Venturi. Und wenn ich jetzt Venturi sage, meine ich immer Venturi plus Co. Ja, aber also Dennis Scott Brown nochmals gesagt. Ich sage aber Venturi als Bürobezeichnung. Also, im Unterschied zu Le Corbusier akzeptiert Venturi die normative Kraft des Faktischen. Ja? Nämlich das, was existiert, das konkrete So-Sein. Und er verbindet damit eben ganz andere Forderungen. Und wenn es einen Impuls gibt einer postmodernen Architektur, dann ist es dieses, die konkrete Gestalt des Faktischen erstmal wahrzunehmen, zu analysieren und damit etwas zu gestalten. Das führt dann unter Umständen zu partiellen Interventionen, wie hier in Venedig an der dritten Mostra d'Accademia, Entschuldigung, die Ponte dell'Accademia an der dritten Ausstellung über Architektur in Venedig 1983 ein Zeichen. Die Rialto-Brücke, die als anderes Zeichen ausgebildet wird. Ja? Zeichen, die eben ornamental hier die Brücke ausgestalten als reines Schauteil, eine semiotische Verzeichnung. So, und jetzt komme ich zu einem Kernstück der ganzen Architekturdiskussion. Das ist nämlich das Buch, auf das ich mich beziehe, und das Phänomen Venturi und Co. Las Vegas. Und das ist ein Meilenstein in der Architekturtheorie des 20. Jahrhunderts. Und vielleicht ist wirklich nur Venturi auf demselben Niveau wie Corbusier, was seine historische Argumentation anbetrifft. Das ist nämlich eine Publikation, die 1972 am MIT in Cambridge veröffentlicht worden ist, von Robert Venturi, Dennis Scott Brown, Stephen Eisenhower, Learning from Las Vegas. Lernen von Las Vegas im Untertitel zur Ikonografie und Architektursymbolik der Geschäftsstadt, auf Deutsch, 1978 erschienen. Es gibt ein Vorgängerbuch, ebenfalls höchst bedeutsam, von Robert Venturi, in dem Fall als alleiniger Autor, von 1966. Und das heißt Complexity and Contradiction in Architecture. Das gibt es auch auf Deutsch. Komplexität und Widerspruch in der Architektur, publiziert vom Museum of Modern Art in New York 1966. Und das ist ein großartiges Buch, weil Venturi dort zeigt, der ein großer Rom-Liebhaber ist übrigens, wie für ihn architektonische Qualität funktioniert, eben entlang den Ausdrücken der Komplexitätssteigerung durch Erhaltung von Widersprüchen. Das heißt, Reibungsflächen, die sich durch heterogenes Aneinanderstoßen diverser Ordnungen ergibt und eben nicht durch Monokultur. Und wenn man sagt, Moderne ist Monokultur, und tatsächlich ist das bei Corbusier ja so zunächst, ja, der macht ja nicht einfach eine Hülle und sagt, macht wie ihr wollt. Das gibt es übrigens auch, postmoderne Architektur in Genf zum Beispiel, von Charles Hunziker heißt er, glaube ich, ein Architekt, der ein prominentes Viertel gestaltet hat, Les Grottes. Ein ganzes Viertel postmoderner Stadtgestaltung, das war so, hat einen Rahmenplan gemacht, das heißt, der Grundriss stand fest, das Volumen und so weiter. Und dann hat er interessanterweise gesagt, die Handwerker, die aus verschiedenen Nationen kommen, hat einfach gesagt, baut so, wie ihr das gewohnt seid bei euch zu Hause. Ja? Also macht die Treppe, wie ihr wollt, macht die Türen, wie ihr wollt, macht den Eingang, wie ihr wollt, egal. Portugiesen bauen auf Portugiesisch, Jugoslawen bauen auf Jugoslawisch, die Türken bauen wie in der Türkei, das ist völlig egal. Das gibt dann ein heterogenes, überhaupt nicht zusammenpassendes Ganzes. Ja? Das ist postmoderner Ansatz. Bei Venturi begründet Komplexität und Widerspruch in der Architektur, und das macht er durch die ganze Geschichte durch. Also das ist so das Vorgänger, aber das Buch, das orientiert sich noch an der hohen Architektur. Jetzt dieses Buch über Las Vegas wurde als Skandal empfunden, tatsächlich. Also das war ein Eklat sondergleichen. Die internationale Kritik und Architekturgemeinschaft hat aufgejault, weil egal was, also man kann Las Vegas kann man nicht kulturell würdigen, war die damalige Auffassung. Ja? Das ist irgendwie was anderes. Ich sage Ihnen jetzt erstmal ein paar Dinge über Las Vegas und dann skizziere ich das Buch und dann zeige ich Ihnen Beispiele aus der Untersuchung dieser Ikonografie und Symbolik der Geschäftsstadt. Venturi hat nämlich nichts anderes gemacht, als eine neue Untersuchungsmethode entwickelt zur Wahrnehmung von Dingen, die sonst nicht wahrgenommen worden sind. Und das Buch ging hervor, übrigens aus Arbeit mit Studenten, immerhin der Yale University in New Haven, also eine der Elitenuniversitäten, gerade mit einer sehr starken Architekturabteilung, hat er versucht, gesagt, wir haben jetzt ganz Europa, die europäischen Städte werden seit 2000 Jahren methodisch untersucht. Gibt es jetzt eine Methode für zur Untersuchung von Las Vegas? Natürlich gibt es die erstmal nicht. Man muss sie entwickeln. Und er hat diese Methode entwickelt. Und das, was dabei herausgekommen ist, publiziert worden als unter dem polemischen Titel Lernen von Las Vegas. Also schon das ist ja eine Zumutung. Aber was soll man denn von Las Vegas lernen als Architekt? Eben das, was Robert Venturi zeigt. Jetzt, Las Vegas ist interessant unter vielerlei Gesichtspunkten. Wer sich von Ihnen schon damit beschäftigt hat, den bitte ich ein bisschen um Nachsicht. Man muss von heute aus auch einige Dinge vorausschicken, weil das klassische Las Vegas, also das Venturi untersucht, das existiert nicht mehr. In dieser Weise, es existiert die Stadt als Hülle. Aber was war Las Vegas zur Zeit, als Venturi das untersuchte? Die Stadt des Glücksspiels. Ja? Die Stadt des Glücksspiels. Also man fährt dahin und ja, versucht eben sein Glück. Und jetzt ist es so, dass, ohne dass ich Ihnen das großartig ausführlich begründen könnte, aber die entscheidende Verschiebung hat in den letzten 10, 15 Jahren stattgefunden, parallel zur Ökonomie. Also vorher gab es eine Möglichkeit, sein Vermögen in den USA durch übliche Gründung von Firmen, durch Profite und so weiter zu erwirtschaften. Oder durch solide Anlagen in Banken, was weiß ich, am Aktienmarkt, solide Anlagen und so weiter. Und diejenigen, die das nicht schafften oder die überhaupt Spaß hatten dran, das anders zu versuchen, die gingen nach Las Vegas und versuchten sich im Glücksspiel. Ein paar wenige haben gewonnen, die meisten haben sich ruiniert. Gewonnen hat immer die Bank, das heißt konkret die Mafia in dem Fall. Aber das war ein Ort wirklich des Gamblings in einem ganz spezifischen Sinn. Jetzt, in den letzten 15 Jahren, ist Las Vegas etwas anderes geworden. Und das hat sich auch im Hotelbau niedergeschlagen. Es gibt nämlich nur noch so Themenhotels, es gibt Erlebnisparks, es gibt. Las Vegas wäre eigentlich ein idealer Ort, wo man sämtliche dieser Falschausbildungen von Europa platzieren könnte, nämlich die Kulturmanager, die meinen hier, sie müssen die Museen dem Volk nahebringen und damit richten sie die kunsthistorische Kuratorentätigkeit zugrunde. Die könnte man alle nach Las Vegas schicken und sagen, jawohl, macht dort, kuratiert dort Kulturmanagement, Erlebnisparks, Themenparks. Der ökonomische Hintergrund dieses Wandels ist ein ganz anderer. Das Risikogambling findet nicht mehr in Las Vegas statt, aus einem ganz einfachen Grunde. Und das ist die eigentliche Revolution. Das hat zu tun mit der Aufhebung der Goldfixierung der Währungen und den Börsen und allen möglichen Hedgefonds und Junkbonds und so weiter. Das heißt Optionen auf Aktien der Zukunft. Das Börsengeschäft ist so riskant geworden, dass dieses Risikospiel wesentlich höher dimensioniert ist als alles, was Sie in Las Vegas haben können. Das ist das eine. Das zweite ist, dass man den normalen Menschen in den USA, das wird hier ja auch kommen, übrigens in Europa, aber in den USA hat man schon gesagt, ihr müsst jetzt schauen, dass ihr nicht mehr meint, der Staat tut alles für euch, als ob er das je getan hätte. Aber er tut es jetzt nicht mehr. Also müsst ihr selber schauen, wie ihr Geld verdient, auch wenn er 40 Jahre gearbeitet hat. Ihr müsst schauen, wie ihr die Rente verdient. Wenn ihr nichts zurückgelegt habt, empfehlen wir euch, investiert euer Geld an der Börse. Also Rentendasein als Börsenspekulationsprojekt. Ja? Das ist in den USA voll etabliert. Die ganze Verpflichtung der privaten Rentenversicherung läuft alles über Börsenspekulationsspiele. Millionen Menschen richten sich zugrunde, weil sie nämlich falsch spekulieren, also falsch spekulieren, ich weiß gar nicht, ob man richtig spekulieren kann, es sei denn, man hat Glück. Es ist ein derartiges Risikospiel. Wir haben das in Deutschland ja auch erlebt. Nicht nur auf der schnöden volkspädagogischen Zynismusebene der Aktien der Telekom, ja, mit denen man ja hier der deutschen Bevölkerung 40 Milliarden aus der Tasche gezogen hat innerhalb von 6 Monaten. 40 Milliarden. Mittlerweile, man dachte immer so, das sind immer andere Leute. Mittlerweile kenne ich selber drei oder vier, die das nach 2 Jahren zugestanden haben, dass sie mehrere hunderttausend Euro verloren haben auf dem Weg. Also dann wird das plötzlich sehr konkret. Was heißt eigentlich Altersvorsorge, wenn man spekulieren muss? Gut, ich habe das nur skizzieren wollen, weil in dem Ausmaße, wie die Menschen gezwungen werden, an der Börse zu spekulieren, wird Las Vegas uninteressant. Also. Das war die Einleitung. Las Vegas hat sich deshalb verändert, weil es nicht mehr dieselbe Ökonomie hat. Es hat eine andere Ökonomie, die viel touristischer organisiert ist. Dem Vernehmen nach soll es wirklich auch so sein, dass die Leute dort quasi aus Nostalgie spielen gehen. Nicht alle, es gibt natürlich die harten Spieler immer noch, aber viele gehen dorthin und spielen mal ein bisschen, um dieses Gefühl, dieses Las Vegas-Gefühl zu haben. Las Vegas ist zu einem Symbol geworden einer untergegangenen ökonomischen Welt. Und dieser Wandel, Las Vegas innerhalb von 100 Jahren macht die Stadt extrem interessant und ohne diese letzte Wendung, Meines Wissens hat Venturi auch nichts mehr dann zu Las Vegas gemacht, aber eben bis von in den späten 60er Jahren, schon nur die damalige Zeit war extrem interessant. Also, das Eldorado für die Glücksspieler, dieses permanente Live-Kino und so weiter. Und dann natürlich Las Vegas auch im Sinne der politischen Ökonomie als eine Mafia-Gründung. Ich sage ein bisschen was zur Geschichte und dann führe ich Ihnen den Ansatz vor. Das ist sehr leicht zu verstehen, absolut kein Problem von Venturi. Im Jahre 1900 existierte, also im Jahre 1900, nur um es ganz deutlich zu sagen, existierte Las Vegas schon mit 30 Einwohnern. 30. Las Vegas heißt auf Englisch The Meadows und auf Deutsch die Auen, war so ein kleines Dörfchen. Und es gab dann einen Aufschwung nach 1905 und vor allem nach 1931, nach 1905, weil eine Eisenbahnlinie gebaut wurde und weil der Hoover-Damm gebaut worden ist. Im Jahre 1931 wurde das Glücksspiel in Nevada legalisiert. 10 Jahre später eröffnete das erste Luxushotel El Rancho und eine wesentliche Rolle spielte dann in der Entwicklung der 40er Jahre das Flamingo Hotel, gegründet durch Benjamin Bugsy Siegel, einen der großen Mafia, wie sagt man, naja, halt Mafia-Chefs, mit seinem Hintermann Salvatore Luciano, nein, Lucania, der als Lucky Luciano und Schöpfer der French Connection berühmt geworden ist. Und ebenfalls 1946 eröffnete Meyer Lansky, ebenfalls ein Mafioso der großen Sorte, ein Hotel. Natürlich begünstigt durch die Prohibition. Benjamin Siegel und seine Kollegen wurden durch Alkoholschmuggel reich. Anfang der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts hatte Las Vegas 6.000 Einwohner ungefähr. Da kam der junge Siegel nach Las Vegas, hatte das Gefühl, Las Vegas ist eine dreckige Bauarbeiterstadt mit einigen Kneipen und Bordellen. Und Anfang des Zweiten Weltkriegs fasste er den Plan, einen Vergnügungspalast für Erwachsene an diesem Ort zu bauen. Das hat er dann auch gemacht. Das war eben Flamingo. Dieses Wort Flamingo ergab sich aus, weil er dieses Gebäude seiner Geliebten gewidmet hat, einer Virginia Hill, genannt The Body. Die hatte den Übernamen Flamingo, weil sie am Morgen schon so viel Whisky getrunken hat, dass sie ganz rot war, wie eben der Flamingo. Und deshalb heißt das Flamingo Hotel Flamingo. Das sind so die üblichen dörflichen Geschichten eines solchen Ortes. Also, im ersten Jahr hat das Flamingo aber schon, was jetzt wesentlicher ist, einen Gewinn von 4 Millionen erbracht. Und dann gab es eine Inbesitznahme der Mafia. Also Las Vegas in Besitz genommen durch die Mafia, eigentlich bis in die 60er Jahre. Und da gab es der ganze Showteil dazu. Sie wissen, Elvis Presley, Dean Martin, Frank Sinatra. Frank Sinatra war ja hochkarätig mit der Mafia alliiert, was er, glaube ich, auch nie wirklich bestritten hat. Über die Gemeinde, also kokett wird die ganze Geschichte und etwas dubios erst. Wenn man Las Vegas auch als eine Inszenierung der gesellschaftlichen Eliten nimmt, also die offizielle Politik und das Sotogoverno, die unsichtbare Herrschaft der Mafia, die einzig öffentlich waren, kooperativ eigentlich nur in Las Vegas. Also zum Beispiel, wenn eine gemeinsame Freundin von Sinatra und der Mafia, nämlich Marilyn Monroe, sich mit dem Präsident John F. Kennedy und Frank Sinatra und der Mafia in Las Vegas getroffen hat, zum Beispiel Anfang der 60er Jahre. Dort wird die Geschichte dann kokett, das war eigentlich nur in Las Vegas möglich, dass dann Marilyn Monroe einmal einen Fehler gemacht hat, als sie dieses Geburtstagsliedchen sang für John F. Kennedy, Dear Mr. President und so. Da hat sie offenbar vergessen, dass sie jetzt nicht in Las Vegas ist, sondern in Washington. Das gab dann entsprechend ein paar Schwierigkeiten im Nachhinein. Egal. Also das ist ein bisschen wie in diesen Zeiten der Mafia war das ein bisschen wie in Sizilien, ja, wie in Süditalien. Und derjenige, der dann eigentlich aufgeräumt hat damit, mit der Mafia, das war Howard Hawks, der, von dem Sie ja den Film jetzt sehen können, in einer vollkommen ridikülen Besetzung des Howard Hawks durch den Herrn DiCaprio, aber das ist ein anderes Problem. Also Howard Hawks kommt 1966 nach Las Vegas und investiert in wenigen Jahren über 300 Millionen Dollar, kauft sämtliche Hotels auf und transformiert die wirklich in eine elaborierte, also weiterhin Glücksspielgeschichte und einer solchen Sensation eigentlich. Die Hotelcasinos als Sensation. Und in den 1980er und 90er Jahren gab es dann eine permanente Veränderung. Neue Hotels wurden gebaut, die also mit riesigen Wasserfällen und so weiter. Zum Beispiel das Mirage. Das alte Hotel Aladdin wurde abgerissen. Es wurde ein neues Hotel gebaut, das Hotel Mirage, was einen See und eine komplette Piratenstadt hat. Oder das Luxor wurde neu gebaut in den 90er Jahren. Ein Bauwerk mit 4500 Zimmern und einem 31 Stockwerke hohen Atrium. Und im Untergeschoss des Luxor in Las Vegas gibt es eine im Maßstab 1 zu 1 gebaute Grabkammer des Tutanchamon aus dem Tal der Könige zum Beispiel. Aber es gibt so vieles mehr davon, zum Beispiel auch das Hotel Bellagio, das sich nennt nach dem Dorf am Gomer See in Norditalien, das Hotel Bellagio, das mit ausgefeilten Wasserspielen. Dort aber auch im Hotel Bellagio gibt es eine im Hotel ausgestellte Kunstsammlung im Wert von etwa 500 Millionen Mark Van Gogh, Matisse, Monet, Renoir, Picasso. Und das ist besonders deshalb kokett, weil sie ja meinen, in Las Vegas sei alles gefälscht oder seien alles Fakes. Und wenn sie Originale sehen, dann werden die zu Fakes, ja, dort unvermeidlicherweise. Sind aber Originale, die im Hotel Bellagio dort ausgestellt sind. Das Hotel Casino ist riesig. Das exklusivste, luxuriöseste und teuerste. Das Hotel Bellagio hat 9.500 Angestellte. Nur zum Vergleich, Bellagio am Comersee hat 3.000 Einwohner. Also das sind Dimensionen, die anzeigen, dass hier etwas ganz Besonderes einfach stattfindet. Gut, jetzt, das hat man immer gewusst, Las Vegas, ob das jetzt anrüchig ist oder nicht, das ist egal. Ich habe eben sehr viel gelernt von einer Arbeit, die als Diplomarbeit hier an der Kunsthochschule für Medien gemacht worden ist, durch Oliver Sann. Zusammen mit seiner Partnerin Beate Geisler, die nicht hier studiert hat, die haben eben eine Reise nach Las Vegas gemacht in den 90er Jahren, späten 90er Jahren und haben dann eine Arbeit realisiert unter dem Titel Alles Glück dieser Erde, wo sie sich mit der neuen Ökonomie beschäftigt haben, aber auch mit Las Vegas als solchem. Und dann haben sie auch das nächste gemacht, was Venturi auch machte, der immer auch nach Rom ging. Sie haben dann eine Romreise gemacht und versucht, fotografisch Rom so zu fotografieren, wie die Replikate in der Geschichte in Las Vegas selber, also ein rückgespiegeltes Artefakt. Man beschäftigt sich in Las Vegas also sehr stark mit der Fiktionalität. Das würde vielleicht noch gehen, so als eine Ethnologie der Techno-Folklore. Damit hat man sich mit Las Vegas immer ein bisschen beschäftigt. Aber ernsthaft, als Architekt mit der Stadt Las Vegas, hat man sich eben nicht oder Konsequenzen daraus gezogen. Und das eben versucht Robert Venturi mit seinen Leuten und den Studierenden ursprünglich in seinem Buch zur Ikonografie und Architektursymbolik der Geschäftsstadt. Also, das ist das Phänomen, um das es unter anderem geht, nämlich die Schilder. Ist ja bemerkenswerterweise zu sehen am Strip. Las Vegas besteht eigentlich aus einer langen Straße. Und dieses wurde dann erstmal aufgenommen. Natürlich zahlreiche Fotografien und so weiter. Das ist so das Phänomen. Immer wieder diese Schilder an der Straße, die hinweisen auf etwas. Und das sind jetzt sehr dunkle Dias. Aber gut, das ist eine Aufnahme des Strip. Der Plan des Strip von Las Vegas. Las Vegas ist eigentlich eine Straße plus links und rechts, das was dann dran ist. Dann wurde untersucht, die Raumqualitäten. Das sind jetzt so Diagramme aus dem Buch. Es gibt ganz viele solcher neuen Diagramme. Der geschichtete Raum mit Konfigurationen jeweils der morphologischen Qualität. Also auch das optische Element, die Schilder und so weiter. Es wurde versucht, eine Bestandsaufnahme zu realisieren. Und es ergeben sich ja primär ein paar Dinge, die sofort in der Wahrnehmung auffallen, die eigentlich mit Architektur gar nichts zu tun haben. Zum Beispiel die Werbezeichen, die permanenten Anzeigen, die Tatsache, dass es kein Zentrum gibt, die Tatsache, dass es eigentlich keine Plätze gibt, ja, sondern eben eine Straße, der sogenannte Strip. Und dann kommt sehr schnell natürlich die Einschätzung, aha, das ist ja etwas, das auch gar nicht mehr für Fußgänger gemacht ist, diese Stadt, das ist für Automobilisten. Das heißt, die erste und zunächst einzige adäquate Rezeptionsweise der Stadt ist, man muss den Strip entlang fahren. Rauf und runter. So sind ja übrigens zahlreiche Filme, die in Las Vegas gedreht worden sind, machen das ja auch immer klarerweise, weil es anderes eigentlich gar nicht gibt. Man sitzt im Auto und fährt bis in die Wüste. Las Vegas ist ja in der Wüste gebaut und dann wieder zurück. Und entlang den Straßen sieht man eben diese Werbezeichen. Werbezeichen haben eigentlich mit Architektur nichts zu tun und mit Städtebau eigentlich auch nicht. Und Straße, die nur für automobilisierte Betrachter oder für den Blick aus Automobilen tatsächlich da sind, hat man auch nicht wahrgenommen. Und inspiriert worden ist dann diese Aufnahme. Venturi hat dann mit den Studenten eine Kamera auf dem Auto installiert und hat dann ununterbrochen Fotografien gemacht. Das war initiiert durch eine Fotoarbeit, die Ed Ruscha, der Pop-Art-Künstler, der jetzt übrigens in der Biennale auch ausgestellt ist, im amerikanischen Pavillon, der hat Anfang der 60er Jahre eine Fotoarbeit gemacht in Las Vegas, die ganz ähnlich war. Das war eine Inspiration. Die Pop-Art hat eigentlich das erschlossen für den Architekten Venturi, der vorher die ganzen Bauordnungen des Abendlandes studiert hat, war typischerweise die Pop-Art der Durchgang zur Wahrnehmung einer spezifischen Eigenheit von Las Vegas, die niemals im Städtebau und der Theorie gewürdigt worden ist. Haben Sie aufgeschreckt? Nein, klar, da haben Sie völlig recht. Das ist ja nicht nur in Las Vegas so, aber in Las Vegas ist es sozusagen ein sehr intensiver Erlebniszusammenhang, der für diese automobilistische Erschließung der Stadt möglich geworden ist. Ansonsten ist es ja ein Infrastrukturproblem. Die amerikanischen Städte sind Autostädte, ja? Obwohl mit dem altgriechischen Grundriss von Milet, ja? Heraklion in Milet, das war der erste Stadtgrundriss, der so organisiert war. Im 6. Jahrhundert vor Christus, aber das wurde übernommen, Chicago, Los Angeles und so weiter. Und das sind ja Städte, in denen können Sie ja zu Fuß gar nichts machen. Also das ist ganz klar, auch von der Infrastruktur her ist das automobilistisch. Also braucht es aber andere Untersuchungsmethoden. Schon nur diese Entdeckung, dass die Städte seit Rom in Europa alle Städte gewesen sind, in denen man zum Beispiel flaniert, ja? In denen die Wahrnehmung sich vollzieht beim Gehen, ja? Beim Gehen wahrnehmen zum Beispiel. Und was das eigentlich bedeutet für das Raumgefühl und die Körper in einem Raumgefüge in einer Stadt, vollkommen anders. Also wenn man automobil unterwegs ist, muss man das anders machen. Man hat anderes Raumerleben. Nochmal prototypisch, nicht wahr? Immer wieder, sind das jetzt Objekte, Gebäude, ist das nur Werbetafel? Was hat das eigentlich damit zu tun? Und dieses Phänomen, ja, immer wieder das Trip bei Tag. Aber natürlich ist fast interessanter der Strip bei Nacht. Das ist zum Beispiel auch eine der originellen diagrammatischen Erhebungen von Las Vegas, die Intensität der Beleuchtung am Strip. Wo gibt es am meisten Licht, wo gibt es weniger Licht? Also da sehen Sie, das ist spielt etwas ganz Wesentliches. Dann die Straßenkarte. Natürlich ist links und rechts etliches dazugekommen, aber es ist immer noch der Strip. Und das ist dann die eigentliche Sicht bei Nacht. Und nun ist es ja so, die Casinos und die Spielstätten oder auch die Hotels und die Erlebniszusammenhänge in Las Vegas sind ja vollklimatisierte Nachtzonen. Also eigentlich 24 Stunden am Tag Nacht. Vollkommen künstlich gegenüber der sehr gleißenden, hellen, heißen Umwelt und Tagesbedingungen. Aber das Trip bei Nacht ist natürlich das Entscheidende. Also das sind alles sehr schöne Aufnahmen aus diesem Buch von dem, was der Strip also tagsüber leistet und nachts eben zu leisten hat. Also das eigentliche Erleben ist natürlich nachts. Hier sehen Sie noch einmal, also eine Stadt mit einer Straße, Gebäuden und all diese riesigen, schreienden Werbetafeln. Hier Las Vegas, kurz ein historischer Durchgang. 1905, 20er Jahre, 40er Jahre, 60er Jahre und so weiter. Ja, also ein unglaubliches Wachstum. Alles geschaffen durch diese Glücksindustrie oder Glücksspiel, Spielindustrie, also Glücksspielindustrie müsste man sagen. Ja? Auch das hat mit Gesetzen zu tun, Nevada, nicht? Das sind also artifizielle Gesetze, die sind von Land zu Land verschieden. Nevada ist zum Beispiel auch eines der Länder, in denen, also einer der Bundesstaaten, in denen Bordelle immer erlaubt waren und alles, was dranhängt, also insofern eine sehr liberale Gesetzgebung. Das hat einfach mit der Gesetzgebung zu tun und dass man halt Las Vegas als ein solches Artefakt ausbildete. Das wurde dann wie eine exterritoriale Zone für spezifische Dinge, die mit der Gesetzgebung zu tun hatten. Ja, ich glaube nicht, dass im Zeitalter der Prohibition Ende der 20er Jahre, das Glücksspiel und alles, was dranhängt, das war ja verboten, zum Beispiel in New York und fast überall, auch in Los Angeles, aber eben nicht in Las Vegas. Das sind am Ursprung standen gesetzliche Regelungen und danach hat es sich natürlich verselbstständigt. Gut, jetzt die Untersuchungsmethoden. Sie sehen hier zum Beispiel die Zeichen, ja, die versammelt wurden, die Zeichen, die Gebäude, die dazugehören. Das ist jetzt so eine Erfassung dessen, worum es geht. Jetzt die theoretischen Konsequenzen, die kann man sehr leicht sagen. Ich gehe noch einmal zurück. Es geht um die Auseinandersetzung mit der Moderne, denn Komplexität und Widerspruch in der Architektur 1966, da geht Robert Venturi aus von einem Widerspruch gegen Ludwig Mies van der Rohe. Ludwig Mies van der Rohe, das ist nur eine Leitformel, der hat gesagt, less is more, weniger ist mehr. Und Venturi ging polemisch von dem aus, less is a bore, wenig ist langweilig. Ja? Und dann hat er eben die Architekturgeschichte neu gelesen. Und in Lernen von Las Vegas gibt es also nicht nur den Strip und nicht nur die kommerziellen Zeichen und nicht nur das Visuelle und das Rhetorische und die Bewegung, das Automobil, das Sequentielle, das Filmartige, sondern in Bezug auf die Architektur hat er dann zwei ganz simple Begriffe geprägt, die ziemlich viel Ärger auch gemacht haben in der Architekturdiskussion. Er hat nämlich gesagt, es gibt eigentlich nur zwei Arten von Gebäuden. Und ich bekenne mich dann in meiner Architektur zu einer dieser beiden Arten. Das erste sind Entengebäude, das Gebäude als Ente, also Tier, ja, Ente. Und das zweite ist der dekorierte Schuppen. Zum Beispiel ist eine gotische Kathedrale eine Ente. Wieso? Was heißt das? Eine Ente, die Sie sehen, sieht eben genauso aus wie eine Ente, weil sie eine Ente ist. Entschuldigung, das ist eine Trivialität, aber genauso ist es eben bei der gotischen Kathedrale auch. Das heißt, das, was die gotische Kathedrale sein will, zeigt die gotische Kathedrale als solche. Deshalb ist es Entenarchitektur. Genauso ein klassizistischer, ein griechischer Tempel oder ein klassizistisches Gebäude, das ist alles Entenarchitektur. Und natürlich moderne Architektur ist auch Entenarchitektur, weil nämlich am Raumkörper Objekt immer ablesbar ist, was es ist und was es meint. Ja? Das sind Enten. Weite Strecke der hochkulturellen Architektur ist Entenarchitektur. Schon nur diese Bezeichnung ist natürlich genial, ja, ist schon polemisch, aber souverän. Kann auch souverän expliziert werden. Ich kenne keine bessere Erklärung. Die gibt es also erst seit 1972. Venturi, Ente. Aha, Enten. Das sind ja alles Enten, womit sich die Architekturgeschichte beschäftigt. Eigentlich eine Entengeschichte. Nein, nicht so. Nicht die Ente als Fake, sondern die Ente als Tier. Also nicht das Gerücht, sondern die reale Ente. Dem setzt er entgegen den dekorierten Schuppen. Und das ist auch schon, auch das ist ein genialer Ausdruck, weil die Architekturtheorie sich natürlich nicht mit Schuppen beschäftigt. Wieso denn auch? Aber gemeint ist jetzt Folgendes. Es gibt nämlich genau hier, das habe ich leider jetzt als Aufnahme nicht so präsent, wie ich es gerne hätte. Es gibt nämlich die Zeichen, die an der Straße stehen, wo gesagt wird, hier ist ein Hotel, hier ist ein Casino, hier ist dieses und jenes und da gibt es dieses und jenes Konzert. Also alle diese Architekturen der Werbeschilder überdimensioniert, die an der Straße stehen. Dann kommt man rein und dahinter steht dann eben ein zu diesem Zeichen gehörender Schuppen. Das ist einfach ein Körper, der hat eine bestimmte Infrastruktur. Aber wie gesagt, das ist das alte Las Vegas. Ich hatte eingangs darauf hingewiesen, dass das neue Las Vegas nämlich wieder Entenarchitektur produziert. Und zwar am laufenden Band als Erlebnisarchitektur, das Hotel Luxor und so weiter. Die Faszination von Venturi ist der dekorierte Schuppen. Das ist am ehesten das, blöderweise, was auf dem Kopf stand, das Dia, ja, nämlich der. Die Hall of Fame für die Football-Stars, dieses Gebäude als Tonne und daneben steht ein riesiges Display als eine Fassade oder als ein Werbeträger. Der dekorierte Schuppen. Also alles, was die Architektur technologisch ausmacht, kann man in einem Schuppen organisieren und dann bleibt das die Frage des Dekorums im Sinne des Dekors, der Äußerlichkeiten, die Dekoration. Wie er das bei seinem Haus für die Mutter gemacht hat, ja, vorgezogene Fassaden zum Beispiel. Und das ermöglicht natürlich eine Doppelung, denn auf dieser Displayfläche kann ich ja inszenieren, was immer ich will. Und er sagte, architekturtheoretisch muss man jetzt Las Vegas genau als eine solche Trennung dieser beiden Teile und als eine Auszeichnung der Dekorationen im Sinne der Megazeichen, also semiotischer, rhetorischer Strategien verstehen. Und genau das tritt anstelle dessen, was in dem von Venturi so überaus geliebten Rom prägend war, nämlich den Platz. Und die Konsequenzen, die er daraus zieht, ist ganz klar. Er sagt, wir müssen die Stadt so beschreiben, wie sie ist und nicht so, wie sie sein soll. Wenn wir die Stadt so sehen wollen, wie sie sein soll, dann sehen wir Las Vegas nicht. Und genau das ist bisher nämlich passiert. Niemand hat Las Vegas gesehen. Man muss lernen, ohne moralisches Vorurteil. Natürlich ist das sofort gewertet worden. Aha, Aufforderung zur Kritiklosigkeit. Venturi will den Konsumkapitalismus rechtfertigen, etc. Er akzeptiert den Massengeschmack, er akzeptiert das Populäre, er akzeptiert auch die zerstreute Stadt, Sprawl City, wie er sagt, oder die Broadacre City, die ausgedehnte Stadt entlang eines Strip. Also, Lernen von Las Vegas heißt, die interne Komplexität dieser Organisation verstehen. Und es gibt dann eine Gegenüberstellung, die sehr beredend ist in Bezug auf diese Strukturen. Bei Las Vegas sagt er, das ist eine dispersive Stadtstruktur und bei traditionellen Städten spricht er von Megastruktur. Aber das ist jetzt egal. Also, es sind immer Entgegensetzungen. Das erste, was ich jetzt sage, bezieht sich auf Las Vegas, das zweite zum Beispiel auf Rom. Ist jetzt egal, solche Städte. Also hässlich und alltäglich versus heroisch und originell. Angewiesen auf explizite Symbole, nämlich Explikation von Werbesymbolen in Las Vegas. Eine historische Stadt wie Rom vermeidet explizite Symbole. Las Vegas, Symbole definieren den Raum. Rom, Formen definieren den Raum. Es geht um Erscheinungsbild versus Form. Las Vegas gleichzeitige Verwendung mehrerer Medien versus reine Architektur. Las Vegas große Zeichen, die von Gebrauchskünstlern entworfen werden. Rom kleine Zeichen, die von Künstlergrafikern entworfen werden und so weiter. Weiterer Gegensatz ist Disneyland versus Piazza. Las Vegas gefördert von den kaufmännischen Abteilungen, Rom gefördert von den Fachleuten. Las Vegas machbar und wird gemacht. Jetzt Megastrukturen, nicht das historische Rom, zum Beispiel Corbusier, technisch vielleicht machbar, aber sozial und ökonomisch nicht tragbar. Broadacre City versus Ville Radieuse. Er setzt sich hier explizit den Gegensatz zu Le Corbusier, deshalb dürfen wir das auch tun. Las Vegas sieht scheußlich aus. Eine historische oder originelle Megastruktur, immer gut für ein hübsches Modell. Also Modell heißt dann eben auch entwerfen eben auf der grünen Wiese. Also, jetzt dieses Buch hat dann, also Venturi hat dann noch eine Reihe von anderem geschrieben, zum Beispiel auch einen Aufsatz
betitelt eine Definition von Architektur als Gehäuse mit Dekoration darauf und ein weiteres Plädoyer für eine Symbolik des Gewöhnlichen in der Architektur. Des Gewöhnlichen oder des Trivialen. Die Rechtfertigung des Hässlichen. Das ist vielleicht eine Programmatik der Postmoderne, die Umwendung des Hässlichen. Das ist jetzt eben der innere Raum von Caesars Palast, einem auch der früheren, damals schon ganz großen, mittlerweile eher kleinen Hotels in Las Vegas, also zur Zeit von Venturi. Die Rechtfertigung des Hässlichen, des Gewöhnlichen, die Entdeckung überhaupt des Hässlichen. Alessandro Mendini zum Beispiel, der italienische Designer, der mit Studio Alchemia gearbeitet hat und dann auch für das Radical Design und Memphis Design und so weiter in den 80er Jahren wesentlich war, der hatte auch mal einen Aufsatz geschrieben, wo er sich überlegte, was braucht es eigentlich für eine Arbeit, wenn man das Hässliche bewusst hässlich machen will? Und er hat dann nachgewiesen, dass etwas bewusst hässlich zu machen mindestens so viel ästhetische Energien braucht, wie etwas schön zu machen. Abgesehen davon, dass das Schöne oft in Kitsch transformiert wird. Also, das Hässliche ist nicht nur die normative Kraft des Faktischen, sondern eine Art von Code, wenn Sie so wollen. Also, jetzt in Las Vegas wissen wir, gibt es dann eben, das ist dann wieder Entenarchitektur im Grunde, die Piazza, das Innere. Wir wissen auch, dass natürlich sehr vieles an historischen Remakes gemacht wird, also Replikaten von barocken oder manieristischen Statuen. Hier schon das Caesars Palastzeichen, das wäre natürlich auch eine eigene Analyse wert, die wie ein griechischer Tempelordnung hier das Werbezeichen trägt oder auch sehr beredt hier die antikisierende Statue und das Avis-Zeichen. Das sind so Koexistenzen von Massenkultur, wo die Versatzstücke der Antike, Antike selber als Code für Massenkultur auftaucht, also bewusst eingesetzt wird, bewusst transformiert wird. Aber es bleibt eigentlich dieses Phänomen als ein eigentliches Prinzip. Man kann natürlich fragen, ob dann nicht, das ist jetzt eine Verformung auch schon des Pantheons in Rom, übrigens noch mit den Zusätzen von Gian Lorenzo Bernini, die mittlerweile ja wieder entfernt worden sind am historischen Pantheon in Rom, die Integration solcher Kulturgüter in den Massencode, in den Massenkonsum, in das Konsumerleben. Hier nochmal ein Blick auf den Strip mit vielleicht einem der auch ganz berühmtesten Werbezeichen, nämlich dem Stardust. Also, Venturis Definition der Architektur lautet: Architektur ist ein Gehäuse mit Dekorationen drauf. Sie erinnern sich vielleicht, Altersheim, Geilthaus, die Antenne, Dekoration. Und er setzt das bewusst ab von Le Corbusiers Definition der Architektur als des meisterhaft korrekten und großartigen Spiels der Volumen im Licht, wie ich das zitiert habe, nämlich eben als ein Begriff der Inszenierung. Und in diesem Aufsatz macht er Entgegenstellungen, die ich hier aber auch nicht zitieren kann, sondern nur kurz erwähnen will. Also Rom und Las Vegas natürlich noch einmal, wo er schildert, wie er Rom entdeckt hat und Rom lieben gelernt hat und dann irgendwie meinte, das kann nicht alles sein, was die Städte beinhalten und wo er dann eben schreibt, wie sie nach Las Vegas gekommen sind und wie eben dort auch eine Symbolik und eine Ikonografie eine Rolle spielt. Auch in Bezug auf den Raum zwischen den Gebäuden, wieso fehlt dort der Platz? Die Öffentlichkeit ist ganz anders, sie ist mediatisiert mit den Werbezeichen und so weiter. Und dieses neuartige Phänomen durchaus nicht als die eigentliche Stadt, sondern als eine Stadt eigenen Typs neben der Bearbeitung Roms, die natürlich dann viel ausführlicher betrieben worden ist. Und gerade in der Moderne fehlt es ja an einer Würdigung des Gewöhnlichen. Also wenn er hier plädiert für eine Architektur und Symbolik des Gewöhnlichen oder des Banalen oder des Trivialen, dann ist genau das eines der Probleme der Moderne, die ja das Massenhafte auflösen und in etwas Exklusives transformieren wollte, aber mit dem bestehenden Massenkulturellen wenig anfangen konnte. Also in diesem Aufsatz gibt es Entgegenstellungen dieser Typologie Rom und Las Vegas, abstrakter Expressionismus versus Pop Art, Vitruv und Gropius, Mies van der Rohe und MacDonald, Scarlatti und die Beatles. Also das sind dann so Entgegensetzungen, die er macht und auch in Bezug auf MacDonald's, also auf das Signet vor allem, weist er darauf hin, dass das einen Bezug hat, der ja hochkulturell auch legitimiert ist, vom Triumphbogen über den Bogen in St. Louis von Sarinen als Symbol zum Tor des Westens oder auch Le Corbusiers Projekt für den Sowjetpalast und so weiter. Das also im Bogen, dieses Doppel-M von McDonald's, steckt natürlich die ganze Architekturgeschichte des seit dem alten Rom drin als eine Art von Emblem. Aber sie ist eben nicht gewürdigt worden. Und interessanterweise taucht hier in den Betrachtungen, es gibt ein ganz wichtiges Kapitel in diesem Buch, jetzt wieder von Venturi, nachdem ich auf diesen Aufsatz verwiesen habe, Theorie des Hässlichen und Alltäglichen. Sowie eine Kritik gegenteiliger Ansichten. Also die Alltäglichkeit der Architektur, das Gewöhnliche. Er beschreibt noch einmal, wieso Architekten betriebsblind sind, wieso sie gar nicht sehen, was sie sehen könnten, wenn sie unvoreingenommen wären. Und dann gibt es ebenfalls noch eine Abschlussbetrachtung über Megastrukturen und Entwurfskontrolle. Und dort wird explizit verwiesen auf die Ironie als eine Haltung des Akzeptierens des eigentlich nicht normativ Bewertbaren. Also ironisch ist nicht, wer sich über andere lustig macht, sondern ironisch ist, wer mögliche alternative Beschreibungen seiner selbst von anderen akzeptiert, auch wenn sie ihm fremd erscheinen. Das ist dieses alte Ironiekonzept des 19. Jahrhunderts bei Kierkegaard, der das schon meinte, bei Sokrates sehen zu können. Also Ironie ist eine Aufnahme komplexer Beschreibungen von außen, die partiell auf Zeit als hypothetische eigene Identität bearbeitet werden. Das ist Ironie. So ist es in der Literatur beschrieben worden und in der Kulturgeschichte. Es gibt einen Alltagssprachgebrauch von ironisch, das wissen wir, das ist sowas wie sich lustig machen über. Aber das ist nicht gemeint bei Venturi und auch in der Postmoderne ist es nicht gemeint. Man meint Ironie und was heißt das jetzt? Ich hoffe, dass das hier klar wird. Das ist Ludwig Mies van der Rohe, ich gehe gleich darauf ein. Moderne, metaphysische Selbstsetzung, gewiss einer Identität, einer kohärenten Sprache, nicht nur bei Corbusier, aber einer kohärent gemachten Welt. Jetzt gibt es bei dem Philosophen zum Beispiel, aber das ist nur ein Seitenverweis, Richard Rorty in seinem Buch über Kontingenz gibt es die Betrachtung, dass er sagt, Ironie statt Metaphysik. Moderne ist metaphysisch in der Hinsicht. Sie setzt Anfangsgründe, sie setzt unbedingte Anfangsgründe, sie entwickelt ein System, sie macht es kohärent, sie entwirft eine Identität, sie formt diese Identität als eine gleichförmige aus. Das ist alles metaphysische Setzung. Ironie als Spiel mit der Zuschreibung wechselnder Identitäten, und da geht es nicht um Multipersönlichkeit und dieses ganze Zeug, weil die glauben ja immer noch an die Identität im strikten Sinne. Nein, der Ironiker übernimmt versuchsweise Beschreibungen, die ihm interessant erscheinen. Also kann man versuchsweise die Beschreibung einer Stadt wie Las Vegas übernehmen zum Entwurf einer eigentlichen Typologie der Architektur, die sonst gar nicht erfassbar wäre. Und wirklich, dieses Buch, lesen Sie dieses Buch, Lernen von Las Vegas, Sie werden einen riesigen Gewinn daraus ziehen, aus dieser Art systematischer, wissenschaftlicher Betrachtung einer Stadt. Das war ja das, was die Kritiker ärgerte, dass Venturi ja nicht einfach nur ein Traktat schreibt, im Sinne des Lobs des Hässlichen oder irgend so etwas, sondern dass er wirklich neuartige Methoden der Untersuchung dieser Geschäftsstadt entwickelt, die wissenschaftlich vollkommen haltbar sind, die man nicht einfach zur Seite schieben kann. Also, der Postmoderne, im Übrigen ist ja selbstverständlich klar, dass Venturi in seinen beiden Büchern das Wort Postmoderne überhaupt nie in den Mund nimmt. Ja? Das hat er erst später gemacht, aber von der Sache her geht das in diese Richtung. Die Begründung der Ironie. Das heißt auch der Selbstrelativierung. Der Ironiker ist jemand, der spielt mit seiner Identität. Explizit schreibt auf Seite 190, also gegen Schluss des Buches, Venturi und Tony Scott Brown, Lernen von Las Vegas, Ironie kann zu einem Mittel werden, mit dessen Hilfe divergierende Wertungen darüber, wie Architektur aussehen soll, ebenso aneinander geprüft wie in eine neue Synthese eingeschmolzen werden können, um den Bedingungen einer pluralistischen Gesellschaft gerecht zu werden und die Wertdivergenzen zwischen Architektur und Auftraggeber einzuebnen. Also insofern ist Ironie tatsächlich eine Transformation der Architektur der Moderne und damit wird auch das ganze Dekorieren wieder interessant. Die Moderne war ja dem Vernehmen nach ornamentfeindlich, programmatisch, wollte das Ornament in den reinen Bauformen sehen. Und Venturi setzt sich davon ab und sagt, nein, das Dekorieren, das ist eine semiotische Strategie, Werbetafeln auf dem dekorierten Schuppen, vorne an der Straße, in einem öffentlichkeitsbildenden Raum als Semiostrategien, das ist das Entscheidende. Und wenn es etwas Entscheidendes gibt in Bezug auf die Charakterisierung der Postmoderne als Architektur der 1980er Jahre, dann ist es dieses, was Charles Jenks auch beschrieben hat in seinem Buch über die Sprache der postmodernen Architektur, radikaler Eklektizismus. Radikaler Eklektizismus, ich lese daraus vor, der Architekt, der mit dieser Gesellschaft durch sein Gebäude kommunizieren will, muss einen umständlichen Kurs zwischen allen diesen Hindernissen steuern, um es zu wiederholen. Er muss verschiedene Geschmackskulturen ansprechen, indem er verschiedene Codes anwendet, und das macht ihn zum Eklektiker. Ob er schwachen oder radikalen Eklektizismus produziert, hängt davon ab, ob er zwingende Gründe für die Verwendung eines Stils findet. Also der radikale Eklektizismus wäre ein Metazeichensystem. Das wäre ein System, das nicht nur verschiedene Codes verwendet, sondern dass das Verwenden der verschiedenen Codes auch vorführt, explizit thematisiert. Deshalb läuft die Postmoderne auf einer metasemiotischen Ebene, wenn sie richtig verstanden wird. Und das hat auch zu tun mit einer weiteren Diskussion, die ich hier nur streife, nämlich die Unterscheidung zwischen Kitsch und Hybridität. Kitsch besteht ja auch aus zwei Ordnungen, aber nur für den, der Kitsch als Problem empfindet. Für denjenigen, der Kitsch liebt, ist das Kitschobjekt einheitlich. Und gerade diese Einheitlichkeit macht seine Wirkung aus. Kitsch ist ein Denunziationsbegriff. Postmoderne ist kein Denunziationsbegriff, bekennt sich aber zum Hybriden, das heißt zur Verbindung zweier Ordnungen, die jederzeit als diese zwei Ordnungen rekonstruiert werden können. Also, die ganze Auseinandersetzung, die in den 1980er Jahren lief, die auch schon wieder historisch ist, ist eben die Frage, ist etwas Kitsch oder Hybridität? Jetzt zeige ich Ihnen hier die neue Nationalgalerie von Ludwig Mies van der Rohe. Das ist mit Venturi, jawohl, Entenarchitektur natürlich, weil die ganzen seriellen Fabrikationen, aus denen das Gebäude besteht, gezeigt werden. Nicht gezeigt werden kann der Verwendungszweck des Gebäudes. Wer weiß, wofür das Gebäude entworfen worden ist ursprünglich. Ludwig Mies van der Rohe hat es entworfen, etliche Jahre früher, für einen Verwendungszweck, der dann nicht gebaut worden ist. Und als er die Möglichkeit hatte, in Berlin das zu bauen als ein Museum oder eine neue Nationalgalerie, hat er gedacht, oh, da habe ich doch noch einen guten Entwurf in der Schublade, der wäre doch brauchbar dafür. Ist er tatsächlich auch. Nichtsdestoweniger ist es trotzdem kokett zu wissen, dass 20 Jahre früher dieses Gebäude von Ludwig Mies van der Rohe entworfen worden ist für etwas, was dann nicht zustande gekommen ist, nämlich das Geschäftshaus von Coca-Cola in Havanna auf Kuba. Das Einzige, was er gemacht hat, ist, dass er das Gebäude etwas unter die Erde verlegt hat, nachdem es eben Ausstellungsgebäude werden sollte, weil das ist ja nur das Entree und die Ausstellungsräume sind unterirdisch aus Lichtgründen. Das ist ja schon kokett, ja? Ich sage, Ludwig Mies van der Rohe baut für Coca-Cola, aber das Ganze wird transformiert in eine neue Nationalgalerie als Museum. Da hätten Sie ja schon, wenn jetzt das postmodern inszeniert würde, ja? Also dieses Phänomen, Massenkultur, Coca-Cola und Kunst, 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 europäische Gemälde, dann hätten sie vielleicht ein postmodernes Gebäude. So ist es aber genau universal, standardisiert und austauschbar als exklusive Architektur, die natürlich prima funktioniert. Übrigens von Venturi sehr verehrt, Ludwig Mies van der Rohe als Architekt, aber eben vollkommen unfähig, also van der Rohe ganz speziell unfähig, Städtebau zu denken als Architekt. Gut, jetzt gibt es andere Architekten, die natürlich genau dieses benutzt haben, nämlich die Doppelkodierung. Zum Beispiel James Stirling. Immer noch ein glorioses Gebäude, die neue Staatsgalerie in Stuttgart, 1977 bis 1984. Mit einem diskontinuierlichen Pluralismus, hier Eingang, eine Art Akropolis. Das Gebäude ist kaum fotografierbar in seinen Qualitäten, das muss ich dazu gestehen. Hier die Rotunde. Die Rotunde ist ganz besonders großartig, weil der Statuenhof, der ja eigentlich im Innenraum des Schinkelschen Museumstyps aus dem 19. Jahrhundert ist, hier in das transformiert wird, was Wettbewerbsbedingung war. Ich sage Ihnen das ganz einfach. Im Inneren der Rotunde, die überdacht ist, aber hier nicht, stehen Skulpturen. Im Museumstypus von Schinkel
ist es so, dass die Enfilade der Räume in den Außenbereichen, das sind die historischen Stile der Malerei, und von allen Räumen kann man in die Rotunde hineintreten, die überdacht ist und eben rund, und dort stehen die griechischen Skulpturen als die ewig Schönen. Diese Rotundenidee hat James Stirling übernommen, aber er wusste, es gibt die Wettbewerbsauflage, dass man durch das Areal hindurchgehen können muss, wegen der Fußgängerverbindung zum Berg, zum Hügel, dessen Namen ich vergessen habe, in Stuttgart liegend. Und jetzt ist es so, dass dieser Weg hier über die Treppe, das ist gar nicht für den Museumsbesucher, sondern für den Passanten. Der geht durch das Gebäude hindurch und plötzlich ist er in der Rotunde, die er wieder verlässt. Also das ist so ein typisches Spiel mit den Zeichen, die dann eben aus Zeichen auch inszeniert werden. Zum Beispiel an einem bestimmten Teil des Außenraums, also der äußeren Hülle der neuen Staatsgalerie von James Stirling, werden Ruinen gebaut. Ja? Das ist also nicht, das sind nicht Steine, die herausgefallen sind, die man jetzt wieder einsetzen müsste, sondern das ist perfekt so gebaut, als gebaute Ruine, als gebautes Zeichen. Ja? Bitte.
Das ist ja jetzt, wie heißt das nochmal auf Deutsch, Marmor, aber das andere war da auch Holzverkleidung?
Wo? Nein, das waren keine Holz, das ist Marmor, das ist Stahl, bemalte Metalle, die Handrohre und so weiter, die bemalten, es gibt kein Holz. Also gut, dieses bewusste So-Setzen, ja, von zwei Ordnungssystemen und das bewusste Zeichen der Ruinierung oder des Zitierens von Formen und Materialien, das ist ein Kennzeichen postmoderner Architektur. Zum Beispiel auch im Falle von Gae Aulentis, also Gae Aulenti ist eine italienische Architektin, die den Bahnhof d'Orsay in Paris zum Musée d'Orsay umgebaut hat. Eine wichtige Konzeption des Museums, weil dort die Bildniskultur, also inklusive Skulpturen des 19. Jahrhunderts gezeigt wird, die Avantgarde und der Massengeschmack erstmals unter einem Dach, erstmals kulturgeschichtlich orientiert und nicht durch einen Kunstbegriff normativ gefiltert. Und dieser Bahnhof, der als Bahnhof sich dadurch erhalten hat, auch wunderbar, ist so gestaltet worden von Gae Aulenti. Das war natürlich auch alles kontrovers diskutiert, selbstverständlich, das merkt man auch, wenn man dort hineintritt, wie eine babylonische Prachtstraße. Also sie übernimmt den Zugang zum alten Babylon, wie man ihn aus der ägyptologischen Rekonstruktion kennt, und baut dieses als Weg in einen Bahnhof des 19. Jahrhunderts. Das hätte ein moderner Architekt nie gemacht. Also dieses bewusste Doppeln. Dann gab es eine der Inkunabeln eigentlich der postmodernen Architektur war Hans Hollein, das österreichische Verkehrsbüro 1976 bis 1978 am Opernring in Wien, schräg gegenüber von der Oper. Und zwar hat er das auch literarisiert. Er sagt, wenn man in ein Verkehrsbüro geht, dann will man doch die Dinge dort sehen, die man sehen will. Nämlich Palmen, lockende Bilder einer Ferne oder Bilder einer lockenden Ferne und so weiter, Pyramiden etc. Also dieses Reisebüro ist schon literarisch bestückt durch Metaphern von Urlaubszielen oder Reisezielen. Auch mit einem islamischen Baldachin ausgemalt und so weiter. Das heißt, ganz viele Versatzstücke aus verschiedenen Kulturen. Hans Hollein zitiert diese verschiedenen Darstellungscodes, deshalb postmodern. Und leider ist dieses schon nach 10 Jahren dann abgerissen worden. Dieses österreichische Verkehrsbüro, das existiert nicht mehr seit 1988. Man hat da noch ein paar Stücke gerettet. Hier, da haben sie auch so eine, das sind alles nur Details, ja. Das ist alles hineingestellt in einen Raum, so dass man beim Warten allenfalls im Reisebüro schon eine Stimmung hat. Und tatsächlich funktionierte der Raum hervorragend. Das war wirklich ein Juwel dieses postmodernen Innendesigns. Mit einer ganz klaren Konzeption, und man hat dann noch ein paar Stücke fürs Museum gerettet, was noch existiert, aber das ist nur ein kleines, das ist gegenüber vom Stephansdom, auch österreichisches Verkehrsbüro hier von Hans Hollein, diese Stele, die da mit einem artifiziellen korinthischen Kapitell ausgestattet ist. Ja. Und der Schwung, also diese seltsame Stele. Oder was auch existiert in Wien noch, ist Schulin 1 am Graben, also eine Ladengestaltung, die ganz bezeichnend
jetzt nicht etwas Juwelierhaftes inszeniert, sondern eher ein Schaustück. Sie sehen, also Ladengestaltung, eine, gibt so ein Detail oben, mit, die aussieht wie eine Goldader. Ja? Das sind aber Lüftungsrohre gleichzeitig, die haben eine bestimmte Funktion. Aber das Ganze ist nun sicher sprachlich inszeniert, wie auch dieses Detail zeigt. Also wie eine Goldader, eine Einsprengung von Gold in einem Stein, ja, das herausgelöst wird. Das ist eine metaphorische Übersetzung von Juwelierkunst. Und gleichzeitig sind da bestimmte Funktionen untergebracht. Aber die ganze, der ganze Entwurf ist generiert aus einer Rhetorik erstmal, aus einer, in dem Falle auch visuellen Rhetorik. Hier das Kerzengeschäft Retti am Kohlmarkt oder auch Schulin 2, der zweite Laden der Juwelierfamilie Schulin, ebenfalls von Hollein gestaltet, quasi um die Ecke von Graben am Kohlmarkt. Und hier gibt es natürlich echte Marmor und dann auch vergoldete Industriebleche. Das heißt, es wird auch mit Materialien gearbeitet in Bezug auf diese Doppelkodierung. Ein kleiner typologischer Gegensatz, die letzten Beispiele, die ich noch zeigen will, dann mit einer kleinen abschließenden Betrachtung versehen will. Moderne versus postmoderne Platzgestaltung. In Barcelona am Estació Sants, also am alten Bahnhof, nein, nicht alt, das ist der neue Bahnhof, der zentrale Bahnhof gelegen, vorne eine Steinwüste, eine Verkehrswüste, und da gibt es eine Platzgestaltung. Ich lasse jetzt die Autoren weg, das sind alles spanische Künstler, ich werde es dann auf der Liste aufführen. Hier, das ist eigentlich die Platzgestaltung, da war denen klar, man kann eigentlich nur die Brachialität des urbanen Ortes unterstützen. Man kann nichts anderes machen als durch Artefakte, hier ein Dach, dann gibt es bestimmte Steine, also wie eine Welle, wie so eine Art akustische Welle, die auf den Platz gestellt wird, das eigentlich noch verstärken, dass der Platz in seiner ganzen Eindringlichkeit wirklich erlebt werden kann. Das wäre typologisch moderne Platzgestaltung, aber schon eingehend auf den spezifischen Ort. Und eine postmoderne Platzgestaltung ist eine Art Literalisierung. Es befindet sich nämlich direkt neben dem Bahnhof in Barcelona. Das sind Aufnahmen von 1990 übrigens. Die, nicht die Plaza de la Estación de Sants, sondern der Parc de l'Espagne Industrial. Direkt hinter oder neben, je nachdem, wie man das sehen will, beginnt das hier. Ein Park, der so inszeniert ist, oben, also links ist der Bahnhof, da rechts geht es zu diesem Platz. Und wenn man den Platz heruntersteigt, ist man in einer Theatralisierung einer Parklandschaft befindlich, die eben jetzt eigentlich postmodern zitiert. Und unter anderem wird zitiert dieses hier, ein Motiv aus Arnold Böcklins Toteninsel. Ja, also es wird ein Bild genommen, das hier im Sinne einer Atmosphäre zitiert wird. Das wäre jetzt, sagen wir, Postmoderne als Alltagsdesign. Das wäre Eklektizismus, der aber nicht jetzt explizit gemacht wird. Ganz im Unterschied zu einem Paradebeispiel, das will ich Ihnen doch jetzt zeigen, als eines der klassischen Beispiele des postmodernen Designs in New Orleans, USA, 1976 bis 1979, realisiert von Charles Moore, die Piazza d'Italia. Die wird auch bei Charles Jenks als bewusstes Zitieren widersprüchlicher Geschmackskulturen verwendet, also als Eklektizismus, ähnlich wie das auch sonst gewürdigt worden ist. Also die Piazza d'Italia, das sind schlechte Dias, also jetzt verspiegelt und so, aber das ist jetzt wirklich, Italien wird inszeniert als Platz. Es gibt eine große italienische Kultur in New Orleans und die wird dort eben in dem Viertel, wo diese Piazza d'Italia ist, das ist eine öffentliche Platzgestaltung, die ist voll möbliert, wie eine italienische Oper, wie ein Bühnenbild und so weiter. Und das Interessante ist, wenn Sie es von oben betrachten, sehen Sie, dass der Verlauf natürlich so ist, dass nach dem Eingang hier Wasserquellen fließen in einem Brunnen, das hat die Form Italiens. Und da können Sie sitzen und sozusagen dieses Kulissenspektakel betrachten in dieser Piazza d'Italia. So sieht man es noch ein bisschen besser. Also bewusst hingesetzte Kulisse, ja, Open-Kulisse. Das wäre das, was man unter Postmoderne im Sinne der Ironie und der Hybridität gemeint hat. Das ist ja nicht ernsthaft zu diskutieren im Hinblick auf Verwerfungen von Sprachlichkeit, sondern das ist ein Zitat. Das ist eine Zitation, die bewusst das eben zitiert. Jean-François Lyotard hat geschrieben zur Beantwortung der Frage, was ist postmodern, auch Eklektizismus, Folgendes. Eklektizismus ist der Nullpunkt zeitgenössischer Bildung. Man hört Reggae, schaut Western, isst mittags McDonald's und kostet zu Abend in die heimische Küche, trägt französisches Parfüm in Tokio, kleidet sich nostalgisch in Hongkong und als Erkenntnis tritt auf, wonach das Fernsehquiz fragt. Jetzt, wenn man das alles bewusst inszeniert, dann führte das zu einem postmodernen Vergnügen. So hat es beschrieben, das ist übrigens das Beste zur Erklärung für Postmoderne in einem historischen Kontext von Umberto Eco, Nachschrift zum Roman Name der Rose, oder das heißt, glaube ich, nur Nachschrift zum Namen der Rose von 1984. Er hat ja eine Nachschrift zu seinem ersten erfolgreichen Roman publiziert, wo es ja darum ging, dass alle gefragt haben, wer ist denn jetzt wirklich der Mörder? Und dann hat er gesagt, ich schreibe eine Nachschrift dazu, wo ich euch das alles erkläre. Diese Nachschrift hat er geschrieben, den Namen des Mörders natürlich nicht preisgegeben, das ist ja klar, sondern das als Anlass benutzt, um eben über Postmoderne als Ironie und Vergnügen zu berichten. Dort schreibt er auch etwas über den Begriff, sagt, den Begriff gibt es in der amerikanischen Literaturtheorie seit Anfang des 20. Jahrhunderts. Postmodern sind zum Beispiel die Romane von James Joyce, vor allem Finnegan's Wake, aber auch schon Ulysses, die nicht mehr aus einer Perspektive geschrieben sind. Multiperspektivität des Erzählens zum Beispiel, nicht Einheit des Subjekts. Und er geht so weit, was mir sehr taugt, zu sagen, Postmodern ist eine Art Manierismus. Und es geht eigentlich weniger darum zu fragen, ob Postmoderne ein Manierismus ist oder sagen wir, dass Manierismus immer eine postmoderne Kategorie ist. Das heißt jetzt postmodern verstanden, und so würde ich es gerne unterstreichen wollen, nicht als Bezeichnung eines historischen Nach. Also nicht die Vorstellung, erst kommt der Stil Moderne und dann kommt der Stil Postmoderne. Wenn Sie die großen philosophischen Leistungen, die wirklich äußerst bedeutsam sind, zum Beispiel von Jean-François Lyotard, ja, der ja ein frühes Buch geschrieben hat, La Condition Postmoderne, in den 1980er Jahren, übrigens im Auftrag der kanadischen Regierung, über den Massenmediengebrauch, ja, dort La Condition Postmoderne, was macht man in einer Welt, die nicht mehr aus einer Perspektive zu erzählen ist? Das sind höchst bedeutsame philosophische Leistungen. Und dort erweist sich Postmoderne natürlich nicht als danach, sondern, wie Lyotard sagte, il faut rédiger la modernité, man muss die Modernität redigieren. Nochmals, Relektüre, man geht nochmals durch die Moderne hindurch und redigiert, schreibt die Moderne um. Und Postmoderne wird dann zur Selbstkritik der Moderne. Und das ist eigentlich das, was mir am besten passt. Übrigens ein sehr schönes Buch, leicht verständlich im Überblick der Denksysteme und auch der Architekturen. Zeitgenössisch, Ende der 80er Jahre erschienen von Wolfgang Welsch. In Deutsch, deutscher Philosoph Wolfgang Welsch, unsere postmoderne Moderne, hat er das genannt, sehr treffend. Das ist die beste Darstellung, die es für die damalige Zeit gab, also für diese ganzen Diskussionen der 80er Jahre. Und gerade anhand von Jean-François Lyotard erweist sich, dass er sagt, es gibt jetzt keine großen Erzählungen mehr. Die Meta-Erzählungen des 18. Jahrhunderts müssen relativiert werden. Es gibt nicht die Emanzipation der Menschheit, es gibt nicht die Aufklärung, denn die Aufklärung der Aufklärung zersetzt schon diesen Universalitätsanspruch. Es gibt nicht die Geschichtsphilosophie, es gibt nichts Garantiertes in der Geschichte. Das ist gegen die Moderne gerichtet, auch gegen Le Corbusier beispielsweise. Also Postmoderne ist das Gefühl, dass die Moderne instabiler gewesen ist, als sie meinte. Und dass man jetzt diese großen Erzählungen kritisieren würde und müsste und dass es einfach heißt, Postmoderne bedeutet, man glaubt den Meta-Erzählungen nicht mehr, den großen. Man setzt auf die kleinen Erzählungen, auf die Widersprüche, die Reibungen, die Erzählformen der Pluralität, was auch heißt, der Widersprüchlichkeiten. Und Lyotard sagt selber, postmodern ist so verstanden, nicht moderne in ihrer Schlussphase, sondern in ihrem Zustand des Werdens, und dieser Zustand ist konstant. Also postmoderne ist das Bewusstsein der Moderne in ihrem Werden, in ihrer Vorläufigkeit, eigentlich ein andauerndes, offenes Experiment,
permanenter Umwälzungen und Selbstrelativierungen. Dieses sichtbar zu machen, das wäre Postmoderne. Wir wissen mittlerweile, die Postmoderne ist quasi vergangen, existiert als solche auch nicht mehr. Es bleiben andere Dinge, dekonstruktivistische Architektur als eine Version, das habe ich jetzt gar nicht behandelt. Und man hat nicht den Eindruck, dass man heute noch das eine oder andere wirklich vehement diskutiert. Es gibt die klare Prämisse der Architektur als Kunst, als Entwurfskunst in der Architektur. Das wird zum Beispiel vertreten durch Architekten wie Herzog und de Meuron, die wahrscheinlich auch deshalb besonders erfolgreich sind, weil sie das in einer klaren Konzeption machen, weder modern noch postmodern, wiewohl beeinflusst durch Aldo Rossi, das heißt in der Entwurfssprache, wie selbstverständlich postmodern, plural, nicht doktrinär als Stil, variabel, aber doch auch nicht als Illustration des Hybriden, als Postmoderne, als Lebensgefühl der Ironie, der Lockerheit, das war noch eine Euphorie der 80er Jahre, die im Grunde jetzt schon vorkritisch geblieben ist in der Retrospektive, sehr, sehr weit entfernt. Man dachte damals, es gibt so einen spielerischen Zugang zu der Beschreibung, zur ironischen Selbstbeschreibung, zum Wechsel der Codes, zur permanenten Neuinszenierung der Widersprüchlichkeiten. Und seither hat man gesehen, unter dem Diktat des Neoliberalismus in den 1990er Jahren bis heute, in diesen letzten 15 Jahren, dass das Leben viel ernster ist und wahrscheinlich auch viel gleichförmiger als solches. Ja, was man unter Globalisierung diskutiert und unter Standardisierung, ist mehr ein Erbe der Moderne. Das heißt, man hat den Eindruck, dass auch die Postmoderne im Grunde wieder entdeckt werden sollte, wieder gestärkt werden sollte gegenüber einer solchen geschlossenen, standardisierten, globalisierten Einheitswelt, die viel eher formal der Utopie der Moderne entspricht als dem ironischen Spiel der Postmoderne. Also das ist ein offenes Fazit bezüglich dieser Fragen. Und wie gesagt, oder bereits angedeutet zu Beginn dieser Vorlesung, das nächste Mal werden wir dann Filme sehen, sofern die Technik das ermöglicht, und geht dann um ein ganz anderes Thema, nochmal eine Akzentuierung der Körper des Künstlers oder der Künstlerin, Expansion in einem ganz anderen Sinn, Performance wird ein Thema sein, nicht mehr das Medium Architektur und Städtebau, aber durchaus etwas, was natürlich mit dieser Situation auch verbunden ist. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und sage auf Wiedersehen.